dass auf alle Ewigkeiten nie mehr wird gute Kino-Umsetzung erfahren, weil einfach die Marke verbrannt ist.
Wir reden hier von der Electric State. Und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge lassen. Die haben sich den Spass 300 Millionen kosten. Hey, hallo zusammen bei «Schau mal». Ich bin zurück und hoffe, in wirklich besserer Qualität als das letzte Mal. Tut mir leid in dem Sinn, das war selbst für mich eine Enttäuschung, als ich das gehört habe. Ich habe da mein Mikrofon neu ausgerichtet. Von dem her können wir voll loslegen mit dieser Trailer-Show. Und wir werden kurz noch hier auf Golden Globes gerade eingehen. Mephisto, bist du am Start?
Ja, die wichtigste Frage voraus ist es aber nur Inhalt, also es ist nicht eine inhaltliche Verbesserung, weil dort bist du ja näher Perfektion. Es ist natürlich nur eine Audio-Verbesserung. Genau, nein. So. Genug geschleimt für heute. Hallo zusammen. Ich will auch noch gar nicht lange von Hey Spray reden. Wir haben nämlich ein mega Programm vor der Brust und darum müssen wir gleich loslegen und steigen Vollgas in die News ein. Wir halten die heute kurz, aber du weißt ja, du hast es bereits angetönt. Es war ja noch eine kleine Awardshow gewesen, die vorab, man sagt ja immer so ein bisschen das Warm-up für die Oscars, wo natürlich nicht nur Filme beleuchtet, im Gegensatz zu den Oscars, sondern auch Serien und noch andere spezielle Kategorien mit sich bringt. Nämlich sind die neuesten Golden Globes verliehen worden, Ende letztes Jahr. Und ja, ich rate, sonst dort schnell Horti noch einfach so ein bisschen durch die Hauptkategorie. Und dann können wir kurz schnell ein bisschen sagen, wie wir das so sehen. Hast du die Show aber selber nicht verfolgt, gell?
Nein, direkt nicht. Ich habe das nebendran ein bisschen wahrgenommen, glaube ich, aber nein, so direkt nicht.
Ja, ich gehe mal durch die wichtigsten Kategorien und Gewinner. Ich tue immer nur gerade Gewinner sagen. Wir halten es dort ein bisschen kurz, nicht, nur, nicht die Nominierten noch dazu. Das macht es einfacher. Wir haben als besten Film in der Kategorie Film Drama The Brutalist. Da werden wir heute noch einmal drauf eingehen. In unserer Trailer-Show kann ich schon mal vorspoilern. Dann haben wir besten Film als Komödie oder Musical, Emilia Perez. Beste Hauptdarstellerin Drama, Fernanda Torres bei I'm Still Here. Der beste Animationsfilm ist bei uns schon angelaufen, das ist Flow mit der kleinen herzigen Katze. Vielleicht habt ihr dort auch schon mal etwas gesehen, sonst unbedingt mal abchecken. Beste Hauptdarsteller Drama, der Adrian Brody für The Brutalist. Beste Nebendarstellerin bei Emilia Perez, Zoe Saldana. Und beste Hauptdarstellerin Komödie oder Musical, was ich immer noch ein speziell finde, Demi Moore für The Substance. Vielleicht noch hier eine Zwischenbemerkung bei den Globes. Jetzt manchmal sind die Filme manchmal in komischen Kategorien untergebracht. Das haben wir noch nicht zum ersten Mal. Für die, die sich dort nicht so auskennen, das ist noch oft so. Was sagst du da zu den ersten Gewinnerinnen?
Ja, ich glaube, The Brutalist wird ja extrem gelobt. Das ist so ein Comeback auch von Adrian Brody. Er kommt ja dann Ende Januar, schlägt er dann bei uns auf, kommen wir dann noch darauf ein. Anscheinend nicht unverdient, also ja, denke mal, da könnte etwas Gutes auf uns zukommen. Emilia Perez habe ich noch nicht gesehen, habe ich aber auf dem Schirm, wollte ich mir in nächster Zeit geben. Also der denke ich auch, dass der die Hauptrolle ja, vielleicht auch gut ist. Also, wie hast du mit Emilia Perez? Hast
ja, Emilia Perez habe ich auch noch nicht gesehen. Habe aber gerade intern bei mir im Betrieb ein Feedback bekommen von unserer grossen Direktorin bei unserem Geschäft. Die hat mich nämlich in der Kaffeepause angesprochen, weil sie auch filminteressiert ist. Und hat mir auch gesagt, sie hat jetzt gerade am Wochenende Emilia Perez gesehen und sie war sehr begeistert gewesen. Aber ich kann leider noch nichts darüber sagen, ja.
Und, aber ich meine, Demi Moore ist ja wirklich auch gut gewesen bei Substance, oder? Dort müssen wir sagen, wie du sagst, Musical Comedy, naja, Body Horror ist jetzt nicht gerade eine Comedy, aber nichtsdestotrotz, Demi Moore hat dort schon recht gut können brillieren, denke ich jetzt, Best Performance, und da ist ja sicher vielleicht noch mehr drin, wie du sagst, manchmal spekuliert man, sind es bereits schon ein bisschen vor Oscar Nominees, zumindest sicher, oder? Das können wir schon ein bisschen drauf oder aufgehen. Zu den Nominierten werden da Teil garantiert gehören.
Genau. Ich gehe noch schnell
Das mit den Gewinnern ist ja dann wieder schwierig.
ein paar Nennungen weiter. Beste Nebendarsteller, Kieran Culkin. Bestes Filmdrehbuch Conclave, das ich leider auch noch nicht gesehen habe, wo man ja schon schauen könnte. Nein, bester Hauptdarsteller, Komödie oder Musical, ist der Sebastian Stan aus A Different Man. Auch der ist bei uns bereits gelaufen. Auch eine Charakterdarstellung. Und die spezielle Kategorie Cinematic and Box Office Achievement, das ist ein bisschen erfolgreichste. Erfolgreichste Produktion, die ist, glaube ich, auch jünger reingeflossen. Die gibt es, glaube ich, noch nicht so lange, meines Wissens. Für Wicked, der ja ein wahnsinniger Welterfolg war. Und beste Regie wird offenbar seinen Vorschusslorbeeren gerecht. Brady Corbett für The Brutalist. Übrigens hast du gelesen, dass The Brutalist angeblich nur 9 Millionen Dollar soll gekostet hat. Das ist ja
9 Millionen,
9
nein,
Millionen
das wäre
Dollar.
ein
Das wäre
sehr
ein extrem
Wahnsinn,
schmales
nein.
Budget. Mal offensichtlich, warte.
Das kann ich mir kaum
Das kannst du dann
vorstellen.
schnell für
Das
mich
wäre
nachher
ja
googeln, ob ich
Wahnsinn.
das falsch im Kopf habe. Es ist ein wahnsinnig tiefes Budget gewesen, das ich gelesen habe. Ja, dann natürlich wechsle ich aus der Filmwelt in die Serienwelt. Ich glaube, es geht ja auch in die Serienwelt rein. Beste Serie-Hauptdarstellerin Drama, Anna Sawai für Shogun. Also, da sind wir wieder bei etwas, was uns beide begeistert hat. Beste
Sehr
Serie-Drama,
sogar, ja.
ebenfalls Shogun. Also, wir sehen, Shogun hat richtig abgeräumt. Beste Serie-Hauptdarsteller Drama, bleiben gerade dabei, der Hiroaki Sanada für Shogun. Also, wirklich sehr viele Auszeichnungen für Shogun. Aber ich glaube, da sind wir einverstanden, oder wie siehst du es?
Ja, also gell, Shogun ist meine Top-Serie vom 24, also das sucht seinesgleichen, oder? Also sie hat schon bei den Emmy Awards hier bei den Globes abgeräumt, oder? Es ist ja die höchst ausgezeichnete Emmy-Serie fast ever eigentlich, also mit Rekorden. Da merkt man schon, die hat richtig reingehauen, oder? Selbst die Nebenrollen, einfach das ganze Line-up hat hier gestimmt. Also jetzt die nächsten 2 Seasons lassen wir uns überraschen, ob das Ganze mit der Produktion weiterhin verhält. Wir hoffen es schwer, aber die Serie an sich, die müsst ihr fast gesehen haben, wenn ihr mit Japan könnt. Und ja, Shogun ist sicher eine Wahnsinnsempfehlung.
Und dann etwas, was dir auch zusagen wird. Der Colin Farrell ist für den Penguin als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie-TV-Adaption ausgezeichnet worden. Und das hat mich ein bisschen gefreut, der Tadanobu Asano. Und der ganze herzige Dankesrede hat er gemacht. Hast du die gesehen? Die ist
Gepostet,
wirklich.
ja, das ist wirklich herzig, so ein
Selten asiatische Darstellerinnen
ja.
und Darsteller, weil sie oft nicht Muttersprachler sind, was ja natürlich im Westen oft der Fall ist, logischerweise. Also sie sind dort aufgewachsen und sind zweisprachig. Aber wenn sie eben wirklich aus dem asiatischen Raum kommen, die tun meistens ihre Muttersprache Dankesreden halt und dann werden sie übersetzt. Und er eben nicht. Er hat es wirklich
Stimmt.
in Englisch gehalten und hat sich wirklich, man gemerkt, dass er mega nervös ist. Und er ist wirklich, es war mega herzig gewesen. Es war wirklich eine coole Dankeserie, hat mir wirklich gut gefallen. Und
Ja, und ich war auch sehr berührt gewesen, oder, von dem Ganzen, oder? Weil das hat noch richtig gerührt und das nimmt man ihm eigentlich ab, wenn man das gesehen hat.
vielleicht als die zwei letzten Nennungen noch. Jodie Foster ist für True Detective, für Night Country ausgezeichnet worden, als beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder TV-Adaption, wo wir beide nicht so begeistert waren, aber dafür der Moskau, unser lieber Kollege, wo wir ja noch ein bisschen gestritten haben bei unseren Enttäuschungen vom Jahr in unserer letzten Folge. Wenn euch das interessiert, könnt ihr dort nochmal nachhören. Haben wir rund um True Detective Night Country, die vierte Season, rechte Diskussionen gehabt. Aber Jodie Foster ist ausgezeichnet worden. Und als letzte Nennung möchte ich noch schnell in den Ring werfen. Der Jeremy Allen White hat es trotzdem wieder geschafft für The Bear, The King of Kitchen, für den besten Serienhauptdarsteller in einer Komödie oder Drama ausgezeichnet zu werden. Und das jetzt also auch meines Wissens zum bereits dritten Mal. Und das mag ich auch sehr gönnen. Ich freue mich immer über für ihn. Ist auch verdient. Aber wie gesagt, der Bär ist doch ein bisschen auch bei mir in meiner Gunst zurückgeht. Was sagst du so zu den letzten Nennungen?
Ja, also bei der Jodie Foster, da habe ich mich eigentlich auch ein bisschen gefreut, weil sie ist ja auch eigentlich eine Schauspielerin, eine Verdiente in Hollywood gesehen und hat jetzt gefunden, es ist nicht an ihr gelegen bei True Detective, oder? Du hast es angesprochen, sie hat es solid gespielt, im Drehbuch entsprechend, und sie hat Talent nach wie vor in Hollywood, hoffe auch, dass sie wieder mal noch größere Rollen kann bekommen. Kann man damit leben und Jeremy Allen White, ich finde, er ist ein Talent, er braucht einfach auch noch ein bisschen die richtigen Drehbücher außerhalb von der The Bear Bubble, wo ja, wie du sagst, jetzt langsam ein bisschen am Abbauen ist, vielleicht auch, weil es langsam auch ein bisschen viele Seasons sind, da muss man immer aufpassen bei so einer Qualität, wenn man Season 1 eben als Referenz nimmt. Und ja, dementsprechend hoffe ich schwer, dass mit Alan White, vor allem, ich habe immer so einen Gangster, einen Italo-Gangster, ein bisschen beim Alan White noch so drin.
Könnte noch nee, sein, ja, könnte schon noch sein, dass er mal noch so in so einer Produktion wird mitspielen. Könnte ich mir vorstellen, ja.
Hoffen wir, werden wir noch ein bisschen Screentime von ihm haben. Also ja, da kann man sicher auch gut bauen.
Yes, yes. Also, yes. Die Globes sind durch, das Aufwärmprogramm, wenn ich es dann sagen könnte, für die Oscars, die im März werden folgen. Aber bis dahin vergeht noch etwas Zeit. Und jetzt hast du noch eine nicht so schöne News.
Ja, das ist ja so. Oder? Wie alle wissen, ist ja da in L.A. recht ein Feuer am Brennen, wo viele Stars ihre Zuhause verloren. Klar sind das Leute, die sehr privilegiert sind in Hollywood und Millionen verdienen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist das schon etwas, was sicher einen Impact wird haben, wahrscheinlich eben auf das Kino. Gewisse Produktionen sind ja um L.A. Auch eingestellt worden, temporär, wegen dem Feuer. Und namentlich ist da zum Beispiel Fallout, die zweite Season, gerade auf Eis gelegt worden. Und ich denke, auch der Schauspieler hat so getroffen. Also, da ist auch viel Persönliches drauf gegangen und sie kennen ja Leute in Los Angeles. Und das ist ja noch nicht ausgestanden, das Feuer. Also, es ist gerade aus aktuellem Anlass, dass wir das Leid reinnehmen. Aber es wird einen Impact haben, nehme ich an. Sogar auf Produktionen, vielleicht eben auch durch die Betroffenheit, dass die Leute sich werden zurücknehmen und gewisse Zeit brauchen, um das zu verarbeiten, weil eben auch Freunde, Bekannte und auch Verwandte betroffen waren. Von diesen Buschfeuern. Oder? Da geht es dann nicht um das Finanzielle, was eben hier nicht nur im Raum steht, sondern persönliche Verluste. Hast du da auch, Schlagzeilen sind ja ein bisschen voll gewesen von diesen Feuern. Du hast das wahrscheinlich auch mitbekommen.
Ja, natürlich habe ich es mitbekommen. Und klar, das wird jetzt sicher nochmal einen Impact haben jetzt auf die Hollywood-Produktionen. Ich glaube auch sicher von der Stimmung her, trotzdem, wie du es schon ein bisschen angetönt hast. Also, ich glaube, dort muss niemand irgendwo unter einer Brücke schlafen, um es jetzt ein bisschen plakativ zu sagen. Das werde ich hier auch nochmal anfügen. Also die meisten Stars dort sind sehr privilegiert. Aber wie wir ja wissen, in der Filmwelt und in der Filmindustrie rund und um Los Angeles und in Los Angeles arbeiten natürlich nicht nur Millionen schwere Stars, sondern es gibt auch ganz viele Leute, die in der Productions involviert sind, die kleine, normale Jobs haben. Und die sind natürlich auch betroffen. Und darum ist es natürlich gleich ein bisschen wichtig, dort herzuschauen, wie auch beim Streik damals und jetzt hier, dass dort natürlich auch kleinere Schicksale, Einzelschicksale gibt, wo Leute auch wirklich den Täufer betrifft. Aber ich glaube, ja, die grossen Stars, die können jetzt in alternativen Hotels unterkommen und denen geht es auch nicht so schlecht. Aber klar, ich meine, schlussendlich verlieren die Leute ihr Zuhause. Ich will es natürlich jetzt auch nicht abreden. Aber ja, wie gesagt, also, ja, ich bin dann gespannt, wie der Impact wirklich wird sein. Jetzt eben, wie du gesagt hast, jetzt ist mal ein, zwei Produktionen, wo man offizielle Unterbrüche hat können feststellen oder mitbekommen hat. Wie es weitergeht, werden wir noch sehen, weil wir nehmen jetzt am 13. Januar heute auf und wie man gehört, soll es in dieser Woche bereits wieder Gefahr geben, dass die Feuer nochmal zurückkommen und sich nochmal könnten ausbreiten. Und darum bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Ja, aber wir hoffen natürlich, dass nicht mehr Leute Leute noch ihr Leben verlieren und dass alle gesund bleiben und ja, genau.
Ja, und sonst, wenn das irgendwie aktuelle Impacts hat, wenn wir das sicher ein anderes Mal auch noch dementsprechend
absolut,
gut drauf
absolut.
Ein.
Genau.
Ja, jetzt haben wir ja wirklich eine Bandbreite an Trailer für euch geschaut und wir geben hier mal einfach unsere Eindrücke bekannt, oder?
Wir gehen voll dahinter und wir werden uns heute ganz klar aufs Kino konzentrieren. Ihr werdet heute vor allem noch unsere Kurzanalysen zu Filmtrailer hören und unsere Eindrücke und was wir uns so ein bisschen erwarten, erhoffen und ja, mal schauen, was wir dann wiedergeben können. Und das wird sich aufs Kino konzentrieren. Serien werden wir in eine andere Folge reinpacken und dort wird im 2025 noch einiges passieren. Und da gehört in der nächsten Folge noch einmal etwas dazu. Ja, wir gehen, glaube ich, ohne Umschweife voll rein, würde ich sagen, oder? Es gibt einiges,
yes,
was da auf uns zurollt. Wir sind jetzt gerade Anfangs Jahr, also perfekte Zeit für eine Art Trailshow. Was kommt das Jahr? Was ist bereits bebildert? Und gleichzeitig ist das auch eine Vorschau auf grössere Produktionen oder interessante Produktionen, die da kommen. Ja, leg mal los, Tommy. Was haben wir da so uns vor die Linse geknallt?
Ja, das Erste, was wir haben, ist ein Film, der jetzt eigentlich aktuell ist. Und das ist nämlich Criminal Squad 2. Der Originaltitel ist Den of the Thieves Pantera. Und ja, das ist ein Actioner, oder? Das ist ja mit dem Gerard Butler, O'Shea Jackson Jr. Ja, ich weiß es nicht, was ich von dem soll halten.
Hast du den
gesehen? Denke mal, ja, ich habe ihn mal angefangen zu schauen, aber mir dann irgendwie ein bisschen geklemmt, weil ich die Action ein bisschen too over the top gefunden und auch die Schauspielerische hat mir irgendwie nicht so gepasst. Also, ich weiss, ich bin dort mal so ein bisschen bleiben hängen.
Ja,
das ist
ja,
bei mir das Criminal Squad.
Ist
ja
so ein bisschen Cop-Gangster-Thriller, bedient
ja
sich bei grossen, grossen Vorbildern natürlich. Er klaut ein bisschen bei Heat, er klaut ein bisschen bei anderen Klassikern. Ist auch ein bisschen Die Hard drin, es ist auch ein bisschen so Cop-Thriller drin, wie SWAT oder so. Mm. Also man hat da verschiedene Inspirationen gehabt. Manchmal bekommt man auch ein bisschen Bad Boys, Vibes, so ein bisschen, jetzt nicht, weil es sehr humoristisch ist, aber so ein bisschen von der Art und Weise her, wie die Action aufgemacht ist. Ich habe es aber noch recht plastisch gefunden, recht nahbar. Gerard Butler, der in den letzten Jahren auch ein bisschen abgegeben hat, muss ich sagen. Hat ein paar schwierige Produktionen hinter sich, wo nicht gerade gut ankommen beim Publikum und find ja, dass ihre Vita nicht so gut passen. Aber ich glaube, ich werde mir den mal anschauen, aber es ist vielleicht eher etwas, was du mal kannst im Streaming schauen oder so. Als grosser Kino-Release muss ich jetzt das nicht unbedingt haben. Und läuft bereits jetzt an. Top brandaktuell. Genau.
Nein, dort bin ich bei dir, oder? Weil der Gerard Butler, ich glaube, er hat ja jetzt auch ein bisschen die stereotypische Action-Rolle angenommen in gewissen Filmen, oder? Und beim Dead Dress irgendwie gut steht, weiss ich jetzt auch noch nicht genau, oder? Ich habe dort manchmal ein bisschen Mühe, vielleicht. Und da werden wir ein paar Mal jetzt noch ein bisschen auf gewisse Casting-Sachen der übrigens stossen, hier beim Trailer, bei Trailer-Show, wo ich merke, dass so ein bisschen Typecasting oder stereotypisch gecastet wird, das zieht sich hier auch ein bisschen in einen roten Faden durch übrigens. Das ist mir schon aufgefallen. Also ich denke, über das können wir dann auch noch ein bisschen reden. Genau. Wie du sagst, ein Actioner für daheim. Sicher solid gemacht, aber nicht weltbewegend. Ja, ich glaube, etwas, was vielleicht interessanter könnte werden im Fall, und da finde ich den Trailer gar nicht mal so schlecht, ist nämlich der Wolfman.
Wo ich gemeint habe, es sei ein Remake von Wolfman mit dem Benicio del Toro, aber ist es ja gar nicht.
Nein, genau, ist es nicht. Aber es ist eben so eine Mischung auch noch recht stark auf Body Horror, wo anscheinend dort auch noch recht ein Marker wird sein. Also, man kennt ja die Transformationen von Werwolf in anderen Filmen, aber hier ist es ja so eine geschlossene Sache, oder, wo ein Familienvater zum Werwolf mutiert und dann im Forest, oder, wo sie nennen, in dem Wald, wo sie unten, wo die Szenerie ist ein bisschen eintanzt, oder? Es ist nicht so ein Action-Movie, sondern mehr ein kleiner
Horror-Suspense-Werwolf. Er spielt so,
Klein-Klein,
genau. Das ist das Richtige, ja.
Ja, und das finde ich jetzt bei Wolfman noch sympathisch. Also, ich habe das Gefühl, der könnte eine gewisse Atmosphäre erzeugen, was einem der Trailer auch ein bisschen verspricht. Der Trailer ist für mich wieder, und da würde ich wieder zurückkommen, weil unsere gute Maske, die sich meistens klemmt, ein bisschen zu lang.
Er
Also,
verratet
ich
wieder
habe
ein
manchmal das
bisschen viel,
Gefühl,
ja.
genau, oder, dass er dort wieder so
Ja,
ein bisschen too
vom
much ist,
Casting her
vielleicht.
gar nicht mal so schlecht. Christopher Abbott, Julia Garner, Sam Yeager. Also da ist doch ein bisschen etwas vorhanden. Jetzt nicht von den ganz Top-Shots, aber da kann man auf jeden Fall sagen, da ist ein bisschen eine Substanz. Dann sehe ich da noch, directed ist der Lee Whannell. Ja, also mal schauen. Wie gesagt, also Body Horror, wenn es gut gemachter Horror ist,
Ja.
im kleinen Format, why not? Also sicher etwas, wo man sich mal kann anschauen kann.
Genau. Und es startet ja schon am 17.01., hat auch einen Kino-Release, auch für die Schweiz. Also von dem her, wenn man sich dem nicht abgeneigt ist und das Ticket nicht schadet für einen, bekommt man vielleicht sogar solide Kosten.
Genau.
Genau. Ja, wir fahren nahtlos weiter, oder? Gehen schon über zu einem wahrscheinlich den Kritiken und den Metacritics gegenüber sehr guten Film, nämlich The Brutalist.
Das ist richtig.
Was sagst du zu dem?
Ja, es ist natürlich
Eine
lustig.
gewisse Passion.
Gewisse Parallelen zu meinem Job, kann man sozusagen sagen, weil sie schlussendlich nicht ja, inhaltlich auch ein bisschen in meine berufliche Passion hineingeht, sagen wir es mal so, was ich eigentlich in meinem richtigen Leben mache. Wir haben wahrscheinlich den Film, wo das Jahr mit grosser Sicherheit ein starker Oscar-Kandidat ist. Also das spürt man jetzt so ein bisschen aus den Globes raus. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist meine Vermutung. Ja, Adrian Brody, ich habe ihn sehr gerne, ich sehe ihn gerne, ein Schauspieler, den ich mag. Und für mich sicher eine heisse Geschichte, ja. Das muss man so sagen, ja.
So. Vor allem muss ich auch sagen, ihr habt hier einen Film, der am 30.01. übrigens bei uns im Kino wird kommen. In Amerika ist er ja gelaufen. Das ist jetzt auch so etwas, wo immer mehr Einzug hält, dass Kino-Releases zum Teil nicht mehr so synchron
Was
sind,
wieder ein
sogar bei Serien.
bisschen, ja, was eigentlich nicht mehr so ein bisschen atypisch ist. Wie in den letzten Jahren ist es eigentlich ein bisschen, ja, andersrum gewesen.
Besser geworden. Und ihr müsst dort schon ein bisschen auch Sitzleder haben, weil der Film geht sage und schreibe 3 Stunden 35 Minuten. Also das ist ein richtig gewaltiges Werk, basiert übrigens auf keinem Roman und auf keiner sonstigen Story, wo man, das hat man extra für das kreiert. Und das ist eben die Einwanderergeschichte, oder? Wo er auf New York kommt, der Adrian Brody, als Architekt, oder?
Der Laszlo Tott, ja.
Laszlo Todd, genau, mit seiner Frau und sich dort in den 40er Jahren eigentlich in der Nachkriegsgeschichte, in der Nachkriegsgeschichte finden und er fühlt sich dort auch so unwillkommen. Und was ich hier gerade muss sagen, Trailers, also es gibt einen kurzen und einen längeren Trailer von dem Brutalist, das hat auch so sehr stimmig, weißt du, du siehst jetzt gerade, es geht ja um Architektur und ihn und Visionen und die Bilder, die man im Trailer sieht, sind auch so visionär. Also, mir denkt, die Aufmachung vom Trailer, auch gerade vom kurzen Teaser-Trailer, hat so eine Eleganz und so eine gewaltige Kamera. Das fällt einem sofort auf. Und,
Kameraarbeit, ja.
wahnsinnig schön, oder? Sehr, sehr ästhetische Bilder und auch sehr coole Perspektiven, die man eigentlich dort reingewoben hat, oder? Auch stilistisch extrem schön aufgemacht. Also, ich kann euch sagen, deutlich mal den Trailer oder die 2 Trailers anschauen. Ihr werdet da garantiert nicht enttäuscht. Und wie du sagst, bei Piano hat man gemerkt, was der Adrian Brody schon konnte. Der Pianist, sorry. Und das wird wahnsinnig gut, glaube ich. Er ist ein sehr guter Charakterdarsteller.
Absolut.
Also, wenn man
Er
ihn
ist auch sehr
von
vielfältig.
länger her.
Er
Ja.
kann von eben der Pianisten spielen, ein absoluter Klassiker. Er kann aber auch brillieren als italienischer Gangster in Boardwalk Empire. Er kann brillieren in Actionfilmen. Er ist auch immer ein Predator gewesen. Also Predators hat er eine Hauptrolle gehabt. Also er kann auch solche Rollen spielen. Er ist sehr vielseitig und das finde ich sehr angenehm und hat auch sehr markante, ein markantes Gesicht, eine markante Mimik und auch ja, sehr eigener Typ so, vom Stil, auch, von, wie er ist und wie er spielt. Und ja, ich habe übrigens meine Anfangsbehauptung bestätigen, der Film hat tatsächlich 9,6 Millionen Dollar gekostet.
Das stimmt, ja, das vorher noch gerade reintroppen.
Ja, also das nicht da falsch im Kopf gehabt. Ich habe es nämlich
das
noch
recherchiert. Das ist Wahnsinn, oder?
Das ist krass. Also, rein, wenn man die Kameraarbeit sieht, natürlich ist das ein Film, der ruhig ist. Natürlich ist das ein Film, der vor allem von Dialog, Kameraarbeit und solchen Sachen wird leben. Trotzdem ist es schon erstaunlich in der heutigen Zeit, dass Filme noch solche Budgets können haben. Also das ist spannend.
Wahnsinn, ja. Oder? Jetzt gerade die Antithese, da kommen wir ja dann noch drauf auf andere Produktionen hier auch wieder. Und 3,5 Stunden, oder? Also 3,5 Stunden Laufzeit, ich weiß gar nicht.
Ja. Wird ein wahnsinniger
Unterschied. Ja. Genau, genau. Also, wie gesagt, lassen wir uns überraschen, die Vorschusslorbeeren hat er. Er ist ein Oscar-Kandidat, lassen wir uns überraschen. Und ich glaube, er wird immer trotz der Lauflänge garantiert im Kino abholen.
Ja, wie machen wir jetzt den genau. Übergang von The Brutalist zu Baby Girl? Der hat doch ein bisschen eine wilde Promophase vor sich, aber ein bisschen aus einem anderen Grund. Ja, Baby Girl, um was geht's? Regie hat Talina Rain und Produzent David Gianosa und Talina Rain. Und in den Hauptrollen Nicole Kidman, Harris Dickinson, Sophie Wilde und der Antonio Banderas. Ich habe deshalb so blöd eingeleitet, weil Baby Girl ja vor allem in der Promotion jetzt ist, ich sage jetzt mal, ein bisschen durch die Medien geruscht, weil Nicole Kidman offenbar mehrere Mal am Set Dreharbeiten angeblich müssen unterbrochen werden, weil sie so viel Orgasmen hatte. Ob das jetzt natürlich nur Promotion war, damit wir über einen Film reden, können wir nicht sagen. Was wir aber können, definitiv sagen, Baby Girl wird am 30.01. Ende Jänner bei uns im Kino starten. Und dann könnt ihr euch dann filmisch überzeugen, was da dran ist. Aber die Wahrheit kennen nur die direkt Beteiligten.
Ich glaube, ich schwenke jetzt noch mit einer trockenen Pointe. Ob das ein filmischer Orgasmus wird, wissen wir ja auch gerade noch nicht.
Das wissen wir definitiv noch nicht. Und meistens sind das eben so Filme, die so, ich sage es jetzt ein bisschen böse, wo schon im Vorfeld gesagt wird, wie verraucht und wie sie mit Dirty und Sexiness spielen oder mit dem Thema Sexualität allgemein. Und dann meistens ist es dann alles ein bisschen halbgar.
Meinst du, sie schaut ein bisschen zurück auf einen Eyes Wide Shut, dass sie dort so ein
bisschen
Flares hat,
vielleicht,
in dem Sinne?
Vielleicht, ja.
Vielleicht. Nein, ich denke schon, Kidman, also wenn man das anschaut, oder, sie sucht doch ein bisschen ihre Sexiness. Und ich weiss nicht, ob sie den, wie du sagst, nur PR-Stunt-mässig jetzt ein bisschen in den Körper hat, oder ob das dort noch ein bisschen tiefer digget, dass man das ihr abkauft. Oder wie du sagst, weil Verruchtheit in Hollywood, und Hollywood ist grundsätzlich ein bisschen weniger dreckig geworden, gerade was das angeht, oder der Sexual Content, wenn wir jetzt um das herum reden, dass der ein bisschen zu brav vielleicht manchmal dazugehört. Lassen wir uns überraschen, Baby Girl, eine Affärengeschichte von einer Managerin, die Kidman spielt, und der Anderas ist ja der Mann, und es soll ein bisschen Drama, eben Sexiness, Verruchtheit und eine Affäre mit einem jungen Mann. Ja, Harry Dickinson und Samuel. Also, lassen wir uns überraschen. Ja, wenn wir mal vom Baby Girl doch weiter zu einem echt komischen Trailer.
Ein sehr komischer Trailer, ja, das ist richtig, ja. Ich bin ja immer ein bisschen...
Zwischendurch
muss ich noch ein paar ausgraben, ja, genau. Also etwas, was man nicht so auf dem Radar hat, glaube ich, auch. Trotz dem Cast. Ja, genau.
Trotz einem namhaften Cast. Mm. Oder? Wir reden hier nämlich von Love Me. Und bei Love Me spielen zwei, eigentlich kann man sagen, schon Superstars, nämlich Kirsten Stewart und der Steven Yeun, wo man ja durch
The Walking Dead,
Walking Dead kennt, sicher, wo jetzt dort ausgeschert ist, aus einem Charakterrollen zum Teil auch ein bisschen sucht. Genauso wie Kirsten eigentlich auch.
Wo sich ja ihrem Twilight hat längst entledigt. Oder? Ja. Also wir haben jetzt gerade bei Love Lies Bleeding, haben wir sie gelobt, hochgelobt bei unserer, ich sage jetzt mal, Jahres, Rückblickshow. Und ich sage nach wie vor, Kirsten Stewart ist eine wahnsinnig gute Darstellerin.
Sie kann mehr als, ja, ich gehe dort mit gerade einig, oder? Wir spüren, dass sie kann mehr als eigentlich die früheren drei Bücher, so der Teenie-Jugendstar, dröselt ist worden. Und ich glaube, jetzt wird sie sich dort wie daraus heraus befreien.
Ein bisschen emanzipieren.
Und das tut ihr ja gut.
Genau.
Ja, tut ihr wirklich gut. Der Film Love Me, der ja so ein bisschen Science-Fiction-Drama.
Ein bisschen postapokalyptisch.
Genau, ja, Beziehungsschiff.
Hat Animationsteile drin, wo man noch nicht so recht weiss, ist das irgendwie eine virtuelle Realität oder was Bild wird da abgebildet. Es ist ein ganz spezieller Trailer, aber macht ja irgendwie auch Lust darauf, zu wissen, was das ist. Genau. Und ich muss es einfach jetzt ganz objektiv sagen, auch weil es nichts mit dem Inhalt des Films zu tun hat, es ist einfach, also die Kirsten Stewart ist einfach, auch in diesem Trailer ist einfach eine wahnsinnig schöne Frau. Also das muss man wirklich jetzt mal ganz objektiv sagen. Also das ist wirklich krass. Und sie kann wirklich, wenn ich sie irgendwie bei Underwater sehe, wo sie irgendwie in einem Horror-Action-Sci-Fi-Streifen spielt und dann wieder solche Filme, also sie sucht sich wirklich, und dann eben Love Lies Bleeding, also sie sucht sich wirklich interessante Rollen und macht, glaube ich, nicht schlechte Karriereentscheidungen, sagen wir es mal so.
Ja. Ja, ich denke auch, dass sie das eben, wie du sagst, gut tut und sie ist ja, glaube ich, hat sie sich nicht auch gerade erst mal noch, also schon länger mal geoutet, oder, dass sie eigentlich gib mir schnell, Frau steht, oder? Das ist
ich
es
glaube,
so.
Sie ist lesbisch, ja, so viel ich weiß. Ja.
Lesbisch. Sie hat sich als lesbisch gehalten, ja.
Genau.
Das ist es so. Aber nichtsdestotrotz, also das ist, das, wie gesagt, in den Rollen, die sie jetzt kann spielen kann, das tut ihr gut, weil sie eben nicht mehr so die typischen Beauty-Rollen muss sein, sondern auch ein bisschen Charakter kann zeigen. Genau. Ja. Ich denke, wir springen mal noch eins weiter. Hey, das ist so ein Horror-Slasher.
Wir haben noch vergessen, 31.01. wird Love Me bei uns voraussichtlich im Kino aufwarten. Mal schnell als
Ergänzung. Das ist eine gute Ergänzung. Yes.
Jetzt springen wir ins Horror-Genre, Tommy, oder?
Genau. Sonny hat da noch etwas im Köcher, nämlich so eine, was soll man jetzt dem sagen? Ja, so eine Valentines-Horror-Slasher, oder?
Ist ja auch nicht wirklich eine neue Idee, dass zu Valentine's Day gibt es ja sogar als Horrorfilm. Also ist jetzt auch nicht wirklich eine neue Idee, ja.
Nein, kann man so sagen. Wobei, vom Setting her, er geht anderthalb Stunden und Hard Eyes, es ist eigentlich, er nimmt sich auch nicht ganz für voll. Also man merkt, das ist so eine Slasher-Horror-Comedy-Mystery-Geschichte, wo lockere Unterhaltung ziemlich explizit brutal natürlich, aber einfach so eine, wie man es ein bisschen von früher kennt, oder? So ein bisschen Horror-Genie-Slasher, oder?
Genau,
man sagen.
Absolut. Also, das
trifft es, glaube ich, recht gut.
Genau. Ich sage, der Scream ist ja von den Produzenten von Scream, Regie führt Josh Ruben, und dann haben wir in den Hauptdarsteller haben wir da ja, ich sage jetzt mal, Olivia Holt, Mason Gooding, Gigi Zumbado, haben wir eher so ein bisschen, ich sage jetzt mal aus der zweiten Reihe Schauspielerinnen. Aber am Ende des Tages, vielleicht wird es ein ganz unterhaltsamer Slasher. Mal abwarten.
Ja, ich denke auch. Einfach für eine gute Unterhaltung, vielleicht auch mal in einem Stream oder so. Oder wenn man, sagen wir jetzt noch nicht hohe Ansprüche hat, wenn er in einem Kino aufschlägt, wenn man sich einfach berieseln lässt. Ja, der ist wahrscheinlich nichts
aus. Startet bei uns voraussichtlich, wenn sich nichts mehr ändert, am 7. Februar 2025.
Genau.
Jetzt wird es heikel. Das geht auch schon die erste Mini-Diskussion in unserer Trailer-Show. Oh. Wir wollen es kurz halten, weil wir uns schon recht darüber ausgelassen in vergangenen Podcast-Folgen. Darum wollen wir jetzt nicht nochmal von vorne anfangen. Von was reden wir, Tommy?
Ja, wir reden eben eigentlich wieder mal von Marvel, und zwar von Captain America Brave New World. Und ich muss jetzt gerade ehrlich sagen, ich bin da wirklich echt ein bisschen draus, also jetzt nicht mehr in Form von Streik, sondern ich bin wirklich rausgefallen.
Hast du gedacht, du wolltest Streik erneuern?
Nein. Nein, der neuert sich nicht, der ist eigentlich permanent
Okay.
vorhanden. Nein, es ist wirklich langsam durch mit Marvel und das beweist mir es halt, ehrlich gesagt, auch wieder ein bisschen. Weil ich weiß nicht, wie es dir ist gegangen bei den Trailers. Es gibt mittlerweile mehrere von Captain America,
Mehrere
wo
ist
ja
gut.
der
Sehr viel,
ja,
du.
x-fach Harrison Ford als Red Hulk, Liv Tyler in der Nebenrolle, der Giancarlo Esposito als Sidewinder in der Bösewicht-Rolle, eigentlich alles namhafte, oder Anthony Mackie, wie man ihn kennen, als Sam Wilson, alias der neue Captain America. Und einfach das Gesamtpäckchen, muss ich sagen, gibt mir einfach keine guten Vibes, weder optisch noch inhaltlich. Und sie wollen dort irgendetwas erzeugen, eine Spannung, die ich selber nicht spüre. Und ich finde es auch mega schade, weil der Giancarlo Esposito finde ich natürlich ein super Schauspieler, oder? Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert.
Ja, und die
Weißt du,
Produktion lässt
das
nichts
nicht
Gutes
durch.
erahnen. Du hast es
Nein.
schon erwähnt, diverse Nachdrehs, immer wieder nachher
Oh,
justiert,
ja.
nachher korrigiert. Der Film ist ja seit längerem fertig, ist schon verschoben worden. Das deutet alles darauf hin, dass es ein ähnliches Desaster könnte geben, wie wir jetzt gerade aktuell erlebt haben bei Kraven the Hunter aus der Sony-Reihe, wo wir uns ja in der Enttäuschung darüber haben ausgelassen, vor allem ich. Weil ich mir nicht müssen antun. Aber ich sage, bei Marvel bin ich wirklich langsam wirklich am Limit. Aber das habe ich hier mehrere Mal auch gesagt, darum muss ich das auch nicht wiederholen. Und Captain America gibt mir jetzt nicht den Vibe, wo ich müsste sagen, jetzt muss ich unbedingt wieder einsteigen. Ich wüsste da nicht warum. Also, der Kevin Feige und seine Leute wollen das jetzt einfach weiterreiten. Ich meine, sie ergreifen jeden Strohhalm. Sie haben jetzt auch den Robert Downey reaktiviert. Über das haben wir schon ausgiebig geredet, wo ja der beim neuen Avengers wird wieder auftauchen als Dr. Doom. Also, es ist für mich einfach wirklich Marvel ist im Scheideweg immer noch. Und da wird auch Captain America, sage ich jetzt schon, nach dem Trailer nichts dran ändern. Macht euch ein eigenes Bild, geht noch schauen. Captain America Brave New World wird bei uns am 13.02.25 starten. Wird also der erste grosse Marvel- oder Comic-Blockbuster von diesem Jahr sein.
Oh. Jetzt gehen wir ja mehr so ein bisschen wieder in Streaming-Charakter rein, nämlich eine Apple TV Plus-Produktion. Und da bin ich jetzt wirklich echt gespannt, weil wir noch nicht drüber haben geredet. Das ist nämlich The Gorge. Und The Gorge ist eine Produktion von Apple TV Plus und wird dort auch aufschlagen, nämlich schon bereits am 14.02. Und mitspielen, die eigentlich auch sehr coole Schauspieler, nämlich dann noch Taylor Joy, ihre Nebenrolle zu Sigourney Weaver sogar noch gesehen, Miles Teller, William Hudson. Also, ich bin gespannt. Der Trailer, ich bin so zwiegespalten, was meine Sicht geht. Ich kann dir die vielleicht schnell noch schildern. Es gibt Momente, wo ich echt denke, es hat so wie zwei Ebenen, der Film, der Trailer. So eine Einstiegsebene, mit dieser Romanze, die da sich anbahnt, weil sie da in diesem apokalyptischen Szenario, das ist ja wie eine Ebene, wo sie so auf zwei Türmen hocken und einander beobachten. Und plötzlich geht es ja dann ab, oder mit so Wesen, wo plötzlich dort anscheinend in diesem, wie soll man sagen, Krater, oder
Ja, es sieht so ein
in
bisschen
dieser
so
Gorge
aus.
innen sind. Genau, oder? Und ich weiß es noch nicht. Ich bin noch gespannt, ob es flache TV-Apple-Produktion
Oder
wird
doch
und
ein
probiert Kino zu
Kinocharakter,
machen.
ja. Oder ob es wirklich. Ich traue eigentlich Apple TV mit so einer vergangenen Serienproduktion insbesondere, die eine hohe Qualität hatte, zum Teil auch Kinoniveau erreicht haben. Traue ich eigentlich zu, dass sie das könnten schaffen, dass sie wieder mal, ich sage jetzt mal, einen Streaming-Film könnten bringen, der wirklich auch Kinoniveau hat. Zutaten wären grundsätzlich da, die Schauspieler und Schauspielerinnen auch. Jetzt müsste einfach noch der Inhalt stimmen. Und dann, so vom Gefühl her, das könnte Top oder Flop werden. Ich glaube, das wird nicht etwas zwischen.
Ja,
Aber
wie du
wo ich
sagst,
dir
vom
kann
Setting.
jegliche Angst nehmen, ist beim Score, weil der ist von Trent Reznor und von Matthew Dross, die jetzt gerade Golden Globe für Challenges gewonnen haben, als beste Filmmusik. Und die werden hier auch den Score machen. Also der ist sicher schon mal überall Zweifel haben. Das kann ich schon mal sagen.
Da sind wir immerhin schon mal safe. Voilà. Genau. Nein, eben. Wir sind gespannt auf den Coach. Mal schauen, ob das etwas ist. Jo, jetzt. Auch noch etwas Spezielles, ja, oder?
Zurück ins Horror-Genre. Jetzt müssen wir ein bisschen einleiten, glaube ich, vor allem hier. Mhm. Du hast nämlich den Film von Osgood Perkins, sein letzter Film, den er gemacht hat.
Vom Long Legs.
Richtig. In deinen Enttäuschungen vom Jahr 2024 drin gehabt. Und jetzt korrekt. Hat also der Osgood Perkins bereits für 2025 einen neuen Horrorfilm angekündigt, wo wir auch schon darüber geredet haben, nämlich The Monkey. Und was ist dein Gefühl jetzt, nachdem du seinen letzten Film hast leider müssen auf die Flop-Liste tun?
Ja, ich bin zweigespalten. Ich möchte gerne an einen glauben, an Osgood Perkins, weil es ist eine Adaption von einem Stephen King-Roman, der Monkey, und recht abdreht oder mit dem Spielzeug ab, von einem reihenweise zu Todesfällen führt, zu recht illustren aus komischen Szenenbildern. Und der Stephen King kann gut schreiben, nur werden seine Romane nie gern gleich gut verfilmt. Der Osgood Perkins kann, glaube ich, Bild, kann auch gewisse Spannung erzeugen, aber er bringt es manchmal nicht so auf ein gutes Finalissima, weißt du, wie ich meine? Absolut, und bei Long Legs hat man das auch ein bisschen gehabt, man hat ein bisschen die Feel-Vibes gehabt und gute Bilder und so, aber das allein lenkt manchmal nicht. Und vor allem gegen Schluss hat er einen mega Hänger gehabt bei Long Legs, weil die Auflösung ein bisschen flapsig gefunden und ja, ich gebe Monkey schon ein bisschen Credits, weil es eben abgespaced ist und so, aber bei Long Legs, ja, die Vorschusslor wäre auch so hoch gewesen, somit bleibe ich ein bisschen mit, sagen Sie jetzt mal, noch angezogener Handbremse. Also es könnte brauchbarer Horror werden. Aber ja, ich möchte gerne daran glauben. Sagen wir es mal so.
Und was man vielleicht schon mal... Ja, also was ich so für das Gefühl kann sagen ist, was mir ein bisschen Angst macht, es kommt jetzt auch noch ein bisschen so Comedy-Elemente rein. Hast du das auch ein bisschen rausgespürt aus dem Trailer? Man will ja so ein bisschen mit schwarzhumorigen Elementen arbeiten. Das war ja dann beim Long Legs gar nicht der Fall gewesen. Das ist ja wirklich ein Film, der sich versucht, ernst zu nehmen. Und das ist jetzt hier ein eine andere Tonalität, die reinkommt. Und ich weiss nicht, ob das zu seiner Art Filmen passt oder ob mich das rausreisst. Da habe ich ein schlechtes Gefühl, muss ich ganz
ehrlich sagen. Das Problem ist beim schwarzen Humor, und wir kennen ja den amerikanischen Humor leider, oder? Und die können heutzutage leider nicht so gut, wie wir ja manchmal feststellen. Und der Schwarzhumor liegt schon eher bei den Briten. Und das muss gekonnt sein. Oder wenn es amerikanische Regisseure machen, müssen sie es sehr pointiert und cool einsetzen. Und ob das der Osgood Perkins schafft, wie du sagst, lässt schon auch Zweifel übrig im Moment bei dem Verständnis von Hollywood und Humor.
Richtig,
also, ja. Eben darum vielleicht auch die Vorsicht. Ja.
Ihr könnt euch selber davon überzeugen, ab dem 21.02.25 bei uns im Kino, ob der Osgood Perkins vielleicht diesmal in unseren Augen einen besseren Treffer landet. Ja, jetzt muss ich bald, also bei der nächsten Produktion muss ich bald aufpassen, dass ich nicht einen Rant zum einen Rant aushole. Wir sind ja brennt.
Ich kann dich verstehen.
Wir sind ja brennt, auf mehreren Ebenen. Du bist brennt und ich bin brennt. Ich kann mal kurz einleiten. Ich bin sehr brennt. Ich habe sie im Podcast erwähnt. Mein Film-Crush war jahrelang Mila Jovovic. Ich finde Mila Jovovic eine unterschätzte Darstellerin. Sie kann etwas, das hat sie bei Jean d'Arc bewiesen, das hat sie bei anderen Filmen, Fifth Element bewiesen und so weiter. Das ist eine gute Darstellerin. Sie hat leider in den letzten 10, 15 Jahren mit wenigen Ausnahmen eigentlich nur Schrottfilme gemacht. Und das ist unter anderem ihrem Mann geschuldet, eine Ehe, soll nicht heissen, dass die mögen eine wunderbare Ehe haben, aber zusammen sollten sie vielleicht keine Filme mehr machen. Ihr Mann ist nämlich der Paul W.S. Anderson, der unter anderem dafür verantwortlich ist, dass unsere und vor allem auch deine, eine von deinen Lieblings-Game-Franchises auf alle Ewigkeiten nie mehr wird gute Kino-Umsetzung erfahren, weil einfach die Marke verbrannt ist im Kino. Und jetzt darfst du noch etwas zu diesem Thema sagen, dass wir nicht ausrufen
werden. Du erwartest jetzt einen Rant gegen Paul vs. Anderson wegen Resident Evil Adapting. Ja, das ist Worst Case für mich, weil ich ein Fan von dieser Franchise bin von Resident Evil. Und nein, er kann es nicht. Er hat es nicht cool gemacht, er hat die Tonalität nicht getroffen, er hat eine Action, eine plakative Action-Movie gemacht, wie er es immer macht, mit schlechter Optik, meistens noch verbunden. Und das tut mir weh. Und dass er seine Frau berücksichtigt in seinen Filmen, ist ja noch das eine.
Also ja, das ist ja grundsätzlich.
Aber wie du sagst, das ist okay, das darf man. Aber es ist einfach nicht gut gespielt. Weil das Problem ist ja, du sagst, Mila Jovic kann besser, aber drei Bücher und die Optik ist so schlecht. Und zurück auf diesen Film, oder wir haben hier auch einen guten anderen Schauspieler, den wir nicht unterschlagen wollen, der sich in der letzten Zeit aus dem Wrestling-Genre zu einem guten Schauspieler hat etabliert, nämlich der Dave Bautista. Wie ich finde, hat Lee zum Beispiel in Blade Runner 2049, Guardians of the Galaxy, auch sehr passabel, wirklich gut gespielt. Auch sogar einen verkappten Charakterdarsteller, wage ich zu behaupten.
Also er ist auf dem Weg dazu, ja. Das ist
er ist auf dem Weg dazu. Mhm. Und darum finde ich es so krass schade, dass jetzt zum Beispiel bei In the Lost Lands, wo wir hier davon reden, eigentlich fast alles nicht stimmt. Also ich finde die Optik grottig.
Die ist katastrophal. Auch, man, schon im Trailer. Und, ist es, Katastrophe.
Es ist noch auf einem Roman von George R.R. Martin, alias House of the Dragons, Autor. Also
alias Game of Thrones, drauf. Ja, richtig.
Alias Game of Thrones. Und da muss man jetzt sagen, hey, come on. Also weißt du, ich denke,
hey, das ist jetzt schon ein gesetzter Flop für das 2025. Das sage ich jetzt schon, dass der wird auf meiner Flop-Liste landen, hundertprozentig für das 2025. Da werden wir uns in einem Jahr nochmal darüber unterhalten und der wird garantiert auf dieser Liste sein. Und der Paul W.S. Anderson soll einfach aufhören, Filme machen und Mila Jovovich soll wieder bei guten drei Büchern, guten Produktionen ihre Karriere nochmal boosten und dann ist das alles tiptop und dann wäre das alles geregelt, aber er ist ein bisschen ein Mini-Zack Snyder. Er ist wahnsinnig von sich selber überzeugt.
Einfach so auf einem.
Aber er hat eigentlich keinen Plan. Er hat keinen Plan. Sorry, tut mir leid. Wirklich nicht. Und das wird hier genau das Gleiche sein. Den Film könnt ihr euch eigentlich fast schon dick anstreichen als etwas, oder nicht unbedingt müsst Geld dafür ausgeben. Wenn ihr das gleich wollt, am 10.03.2025 wird er bei uns im Kino anlaufen.
Genau. Jetzt kommen wir ja mal zu einer riesigen, also einmal Budget-Technik, ja. Wir haben es ja heute auch schon wieder von Budget gehabt. Absolut, und wenn wir da das Budget nennen, ich finde es unglaublich, dass Netflix, wir reden hier von der Electric State, und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge lassen, die haben sich den Spass 300 Millionen kosten angeblich. Das ist eine epische Summe für ein episches Artificial Dystopie Sci-Fi Drama Quest Action whatever, kann man so noch so schwierig zu verorten. Und dafür haben sie Anthony Russo, also der Anthony Russo oder Joe Russo, die Russo Brothers gewonnen. Hashtag Endgame von Marvel für sie produziert worden. Im Regiestuhl hier hocken. Und ja, es basiert ja irgendwie so auf einem Roman, oder hast du mir gesagt?
Electric State. The Electric State ist von Simon Stalenhag. Das ist ein berühmter Illustrator und Autor. Wenn ihr vielleicht im Internet schon mal die ganzen dystopischen Bilder gesehen habt, wo so ein bisschen Natur und Technik miteinander verschmelzen, da gibt es berühmte Motive und die sind ganz oft von Simon Stalenhag. Der ist sehr bekannt, kommt eben wirklich eher aus der Illustration und hat auch ein Buch geschrieben, das eben The Electric State heisst, wo es eigentlich darum geht, dass es zu einer grossen Roboterrevolution kommt und die Roboter eigentlich in einen eigenen Bereich eingepfercht oder eingesperrt werden, um sie von den Menschen fernzuhalten. Und das ist so ein bisschen die Grundprämisse von diesem Buch. Weil eben die Ausrottung gedroht hat von der Menschheit. Und das ist wirklich ein Dystopiefilm. Und ja, ich bin so hin und her gerissen. Ich finde Stalenhag seine Art extrem cool. Mir gefallen die Bilder. Ich habe ganz viele Bilder schon bei mir als Hintergrund gehabt, auf den Laptops und so, weil ich einfach finde, das ist so ein Sci-Fi-Universum, das er da aufbaut, das mich sehr an Half-Life aus dem Game-Bereich erinnert, das mich sehr an die ganzen Cyberpunk-Geschichten erinnert, aus dem Anime-Bereich, aber natürlich aus den Game-Bereichen. Da gibt es wirklich sehr viele Anlehnungen und da wäre sicher ein grosses Potenzial drauf, ich sage jetzt mal, möglich gewesen. Was mir jetzt nicht so gefällt, ist das Hauptproblem, ist wahrscheinlich, dass trotz dem Budget der Film wieder sehr nach Netflix aussieht. Er hat einfach die Netflix-Kolorierung, die Netflix-Darstellung. Ich finde auch von den Darstellerinnen und Darstellern, der Chris Pratt, Millie Bobby Brown und so, das ist alles so ein bisschen, ist das echt das Richtige, die richtige Wahl? Ja, der Chris Pratt spielt jetzt da nicht irgendwie Star-Lord 2.0, das merkt man im Trailer, aber gleich so richtig mit einem guten Gefühl geht mir nicht aus dem Trailer. Und auch die Effekte sind zum Teil sie cool aus und dann wieder so ein bisschen eher mittelmässig, wo man sich dann auch ein bisschen fragt, jetzt auf dem Trailer, basierend auf dem, was ich im Trailer sehe, wo man sich ein bisschen fragt, wie kann das sein? Und dass das 300 Millionen so gekostet hat, finde ich, sieht man jetzt nicht im Trailer, sorry. Muss ich gerade so sagen. Ja, aber vielleicht wieder ein verpufftes Potenzial. Leider.
Ich glaube, dort sind wir wieder bei dieser Diskussion, die wir ja auch schon ein bisschen geführt haben, dass Netflix mit den Filmen eigentlich so ein bisschen Kino im Streaming-Format bringen will. Grosses Kino. Und das so eindampft in das Heim-Business, wie du sagst, in der Optik, in der Tonalität, in der Schauspielerei. Auch nicht ganz mit einem super durchleuchteten Drehbuch, wo das Charakterdesign mehr schwach ist als recht. Und Millie Bobby Brown ist auch ein bisschen ein Netflix-Darling, sage ich jetzt provokativ. Und wie gut, dass sie wirklich acten kann, bleibt mir eigentlich auch noch ein bisschen verborgen. Oder eben, man das an den Drehbüchern liegen zum Teil. Und in der Nebenrolle haben wir ja noch den Woody Harrelson und den Ki Hyo Kwan. Eigentlich sehr gute Schauspieler, die etwas drauf hätten. Aber wie du sagst, von Pratt seine Rolle ist ja nicht ganz klar. Ist es denn mehr Comedy-esque oder nimmt sich ja nicht ganz ernst? Klar, es hat auch eine gewisse abgespacede Optik mit dem. Aber wie du so hast gesagt, oder die Schwankungen und die Netflix-Tonalität, ich weiß es nicht, eben, ob es hinten raus verhält. Sie haben zwei grosse Regisseure, die Science-Fiction eigentlich verstehen, die Russo Brothers. Aber ihre Endabrechnung, ob das dann aufgeht, eben sich so an grossen Sachen zu bedienen, in der Optik. Und meistens hapert es ja dann gleich in der Umsetzung, wie du sagst. Oder Netflix hat das jetzt schon ein paar Mal gehabt, so Filme probiert. Ich sage jetzt nichts zu Rebel Moon, wir haben das auch schon durchgehabt. Grosse Budget. Grundsätzlich hat es eigentlich nicht funktioniert. Oder?
Das stimmt,
also,
ja.
Schwierige Affische hier.
Ja, weg von Electric State. Wir gehen wieder ganz geerdet und zurück, ich sage jetzt mal, zu den Basics, zu einem weiteren Kino-Release, nämlich Black Bag. Und Black Bag, das ist nichts anderes als der neue Steven Soderbergh-Film. Und wenn wir schon über Steven Soderbergh reden, das ist natürlich eine Regie- und Autorenlegende. Es ist der 36. Spielfilm von der Regisseur-Legende, der sich in diesem Genre wieder austobt, wo er eigentlich auch seine grössten Erfolge hat, sage jetzt mal in der Vergangenheit, gehabt. Und der Cast lässt sich sehen, Kate Blanchett, der Michael Fassbender unter anderem als Agentenpaar in der Hauptrolle. Black Bag ist wirklich in der Tradition von Steven Soderbergh so ein klassischer Spionagefilm von zwei verheirateten Geheimagenten, wo deren ihre gegenseitige Loyalität auf die Probe gestellt wird. Und genau das ist die Ausgangslage. Also wirklich ein typischer Plot, der zum Soderbergh passt. Das wird sicher schauspielerisch etwas Grosses, Gutes. Da habe ich hohe Erwartungen. Und ja, und gerade den Fassbender sehe ich gerne, Cate Blanchett sehe ich gerne. Also das könnte so ein kleines Perlchen im Agenten-Thriller-Krimi-Bereich werden dieses Jahr. Oder wie siehst du es?
Ich hoffe so. Also ich denke, der Fassbender und so ist talentiert. Er hat mich bei den Killer zwar nicht ganz überzeugt von David Fincher. Dort hat er ja auch so ein bisschen eine Profi-Killer-Rolle, wo er jetzt hier fast ein bisschen Parallele dazu zieht. Natürlich nicht gleich und gleich, weil hier die Regie komplett anders ist und so. Fassbender kann es, wenn er ein gutes Drehbuch hat. Und hey, Blanchett ist überhaupt Zweifel hat. Das ist eine grandiose Schauspielerin, grandiose Charakterdarstellerin. Ich hoffe hier, dass die Chemie zwischen ihnen stimmt, oder zwischen Fassbender und ihr. Und auch die Tonalität in den Nebenrollen sieht man nämlich auch noch, der Pierce Brosnan kommt sogar noch vor. Hast du das gesehen? Ha? Das ist nämlich auch noch so ein kleiner Hint. Und ich traue es gleich zu. Ja, wie du sagst, der Soderbergh kann, oder der kann wirklich eine gute Regie führen. Und er hat auch, glaube ich, ein gutes Gespür für seine Protagonisten, oder, wo man eigentlich castet. Das muss man ihm wirklich auch zugutehalten, dass er dort auch Dramatik, Dramaturgie kann er gut einfahren, oder? Ich meine, er hat ja dort auch bei Traffic zum Beispiel auch einen sehr coolen Film, wie ich finde, Regie geführt, auch gerade so Milieu-Kartell-Sachen. Also, er kann schon Drama und Thriller und Crime. Also, bin ich jetzt auch eher positiv überrascht. Ich glaube, das könnte etwas sein, wie du sagst, ja.
Ja.
Genau. Etwas, das, glaube ich, weniger überrascht.
Da können wir relativ schnell
Nein, sollen wir
durchkuten.
abhandeln?
Ja, genau.
Das ist ja wirklich gleich in gleich, oder? Und ich finde, das ist eben vor allem noch so, er kommt aus ihrer Rolle nicht raus, der Jason Statham, egal ob es jetzt der B-Man ist, wo irgendwo
Der
da, oder
Beekeeper,
irgendein
ja.
Beekeeper, oder? Und ich meine, dort auf der Baustelle, wo er jetzt unterwegs ist, wir haben nämlich einen Working Man, spielt einen Bauarbeiter, der mit Kartellleuten und Gangster in Berührung
Also ist
kommt.
echt klar,
Und
es ist echt immer das Gleiche. Es ist echt
es ist
wirklich immer
eigentlich
das
immer
Gleiche.
die, er spielt, und das habe ich jetzt gemeint wegen Typecasting, oder? Das ist einfach der Jason Statham. Er hat einen Actionfilm mehr. Und jetzt kommt's. Hast du gelesen, wer übrigens hier alles am Werk ist gesehen? Am Drehbuch hat übrigens der Sylvester Stallone noch
Das
mitgeschrieben.
sieht man
Was,
am
glaube ich, hier
Film
nicht so
an, ja.
schwierig ist.
Und
Oh
der David
mein
Ayer
Gott,
führt
oder?
wieder Regie nach The Beekeeper, ist das sein neuer Film. Und der David
Oh
Ayer geht
Mann.
mir auch wahnsinnig auf den Wecker. Da ist jeder Film genau gleich und auch so verdammt konservativ, auch, also auch in seiner
Ah.
Tonalität und Aussage. Also, das ist wirklich, boah, das ist jetzt wirklich, ich sage es jetzt ein bisschen plakativ, das ist jetzt wirklich Pseudo-John Wick für Arme und Rache, Action. Vergessen den. Wenn ihr unbedingt Geld ausgeben wollt, am 28.03.2025 läuft er an. Könnt ihr ihn schauen.
Aber
Ja.
ich glaube, wir können sagen, Eier geht auf die Eier. Von dem her, ich glaube, den brauchen wir nicht. Ja, einer, der aber hingegen immer in den Ansätzen, glaube ich, interessant könnte werden, wobei dort auch wieder Parallelen so zum Cast entstehen, nämlich wir reden hier von «The Amateur», ist ein Action-Thriller, Regie führt der James Hayes, und in der Hauptrolle ist ein recht krass guter Schauspieler, nämlich der Rami Malek als IT-Dude. Und jetzt kommt's, dort habe ich schon eine Parallele wieder vom Cast her. Merkst du, woher das es führt? Ich sehe dort den Mr. Robot in der Serie, wo er bereits auch schon mal in der ähnlichen Prämisse ist, sie drinnen. Und der Film schlägt ja durchaus auch ein bisschen der drei, findest du nicht?
Absolut. Und das ist eben auch ein bisschen mein Problem, was ich mit dem Rami Malek habe. Ich finde ihn zwar einen sehr guten Darsteller, aber er hat mir halt oft ein bisschen das Gleiche vom Gleichen. Und er kommt nicht so aus dem Schauspiel raus. Er zeigt mir ein bisschen wenig Facetten oft und ist immer ein bisschen gleich. Und ich will ja nicht einfach Mr. Robot in Filmform, sondern ich will etwas Eigenständiges, weil der Rest lässt sich wirklich sehen. Rachel Brosnan, Katrina Balfi, John Bernthal noch in einer Nebenrolle, Michael Stuhlbarg und. Also, das ist jetzt nicht vorhanden an Substanz. Also, aber wie gesagt, ich werde einfach generell mit dem Rami Malek nicht so warm. Generell. Er ist einfach, glaub, einfach nicht so mein Schauspieler. Und ich habe ein bisschen Angst, dass mich der nicht wird so abholen, obwohl Zutaten aus dem Trailer raus spannend aussehen in diesem Agenten-Thriller.
Ja, ich habe doch das Gefühl, dass er manchmal sein Potenzial auch in den drei Bücher-Auswahl zum Teil schenkt. Wobei Bohemian Rhapsody ist er ja wirklich, hat er schon können zeigen, was er drauf hat auf dem Kasten. Auch nicht eine ganz einfache Rolle übrigens gesehen, die er dort hat müssen verkörpern.
Nein, Freddie Mercury
Als
und
Freddie
so. Also,
Mercury ist sehr
absolut.
schwierig. Also da muss man ganz klar sagen, er kann es, wenn er eben das Drehbuch bekommt und, wie du sagst, er braucht nicht immer die gleiche Rolle. Weil wenn er es kann, dann kann er es dann wieder in so einem anderen Cast, wo er mal über sich wieder ein bisschen rauswachsen kann. Ob er das hier kann, wie du
Genau.
sagst,
Und wenn
es ist ein
ihr
bisschen
das
gleich
wollt, selber überprüfen, dann könnt ihr ab dem 11.04. im Kino schauen, ob der Rami Malek euch überzeugen kann. Das weiß ich nicht. Ja, der erste grosse.
Ja,
nein, jetzt kommt die erste grosse Blockbuster-Hoffnung.
Jetzt dein Herz ist. Jetzt,
oh,
jetzt
ich bin
so nervös.
Eieieiei.
Jetzt kommt
Christopher McQuarrie.
Du
musst es rausreißen, das Jahr, Christopher. Es ist
bitte
einfach
ausreden.
So.
Nein, also jetzt muss ich wirklich hier Lanze brechen. Ich mache immer manchmal ziehe die auf mit dem Tom Cruise und mache manchmal Witze. Aber wenn einer aus Ethan Hunt das Action-Kino retten kann, dann ist es wirklich Tom Cruise. Weil ich muss jetzt sagen, das ist nach wie vor wirklich Mission Impossible. Wir reden hier von The Final Reckoning. Und das ist der achte Teil, oder? Das müssen wir
uns
wieder mal
und
auf
es wird
der,
wahrscheinlich letzt mit dem Tom Cruise sein. Er will zumindest drehen, soll weitergeführt werden, aber mit anderen Vorzeichen. Das zeichnet sich ab. Das heisst, die Cruise-Ära geht jetzt mit dem achten Mission Impossible zu Ende. Und wir waren relativ kritisch bei The Reckoning Part 1, wo er noch damals geheiss hat. Und jetzt weiss ich, zu einem Abschluss kommen. Und ich hoffe, sie bringen es her. Ich hoffe es wirklich.
Ich glaube, ich bin jetzt hier, das muss ich jetzt echt sagen, ich bin wie Actionfilme auch immer heikel, weil ich habe da immer gewisse so Finalissima vom ersten Stirb langsam vor Augen, meine 80er-Jahr-Vibes in die 90er, ein paar Actioner, die Klassiker sind. Aber hier ist viel Handmade, oder wir reden hier wieder von seinen Stunts und die tippt er hier nochmal auf die Spitze. Also ich habe da ein gewisses an Erwartung, aber auch ein Vertrauen in den Mission Impossible rein, wo ich sage, das könnte das Action-Kino-Jahr vom 25 retten. Weil wir haben jetzt hier recht viel Abrisse gehabt von wirklich grottigen Action-Streifen, die es probieren. Aber hier stimmt, glaube ich, das Cast, das Budget, die Regie, die Machart und der Trailer verspricht mir das irgendwie auch. Also ich gehe mit schon gewisser Erwartung in das Kino, so eine Handmade Action Primetime Blockbuster, schon bald ein bisschen.
Ja, man kann.
Ist das schon
ich sage immer das Gleiche. Man kann über Tom Cruise sagen, was man will. Ich bin auch nicht Fan von ihm als Scientologe und von seinen privaten als Privatmann gibt und so weiter. Da kann man ganz, ganz stark darüber diskutieren. Aber ich muss ganz klar sagen, was das Action-Kino angeht, handmade und mit viel Liebe zum Detail, das will er einfach und da ist er mit seinem Namen dahinter und der Film hat wieder gekostet und aber das ist jetzt wieder relativ, oder? Echte Flugszenen, echte Unterwasserszenen, echte Zugszenen.
Genau.
Da wird wirklich mit noch, wie bei den James Bond-Klassikern, oder? Es wird wirklich noch an verschiedenen Showplätzen gedreht und. Also so das Filme machen, wie es heute eben nicht mehr so stattfindet, weil es heute einfach für viele Hollywood-Produktionen einfacher geht, irgendeine Leinwand hinter dran zu stellen, ein Greenscreen hinter dran zu stellen. Um jetzt da nicht irgendwelchen anderen anzubeizeln, aber das ist leider einfach so. Und er steht eben noch für ein anderes Kino und das muss man ihm einfach hoch anrechnen. Das ist das, was du auch antönst. Und darum habe ich grosse Hoffnung in Mission Impossible und was danach noch kommt. Und ja, wir werden sehen.
Und wir hoffen an die Hommage, dass die gelingt, weil, wie du sagst, wer Action-Kino liebt, wer das Handmade liebt, die Alltime Classics und so, da könnt ihr hier echt richtig hocken. Wer Mission Impossible schon kennt, geht ins Kino, so gut das Action-Kino darf man unterstützen und wir glauben dran. Yes! Jetzt schwenken wir doch dramatisch über.
Ja, oder? Hölle, aber jetzt wird es auch, das können wir ein bisschen kurz abhandeln. Weil ich glaube, wir haben glaub, dort relativ eine klare Meinung. Also, ihr müsst mich täuschen, aber Disney kann es nicht lassen, gell? Es ist einfach so. Sie hören nicht auf uns, leider. Sie hören unseren Podcast nicht.
Nein, es gibt Sachen, die Welt nicht braucht von Disney. Und ich glaube, dazu gehört auch der Animationsfilm von Lilo und Stitch, oder? Der Trailer gibt dem nicht so die Bums.
Nein, gar nicht. Und du weißt ja, ich habe mich mehrere Mal darüber geäussert, die Realverfilmungen oder Realumsetzungen von ihren Klassikern aus der Animations- und Trickfilmzeit, die gehen mir links am Vödeln vorbei. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach, das nimmt ihm den Zauber, es nimmt ihm so den Disney-Flair von früher und das kannst du nicht reproduzieren. Die waren zum Teil erfolgreich gewesen, von Lion King bis Aladdin bis Dschungelbuch und so weiter, aber ich bin von diesen Realumsetzungen gar nicht Fan und auch hier ist Real ein Witz, weil sehr viel ja wieder animiert ist und animationstechnisch umgesetzt und darum Lilo und Stitch. Wer es unbedingt auch schauen, kann ich schon mal sagen, es wird ja auch noch von anderen Trickfilmvorlagen wie How to Train a Dragon da eine Realverfilmung kommen. Da wissen wir den Kino-Release noch nicht. Auch dort ist bereits ein Trailer draus. Das sind so die Geschichten, die kannst du einfach nicht aus der Animations- und Trickfilmwelt einfach in die reale Welt nehmen und dann kommt nochmal das Gleiche dabei raus. Ich finde es so wahnsinnig uninspiriert, muss ich wirklich sagen. Also,
das ist sehr vielfach auch die Passion, die früher Disney Studios und Zeichner hatten in der Ausarbeitung der Figuren oder im Storytelling. Es sind doch auch Tränen geflossen, nicht nur Kindertränen, sondern auch bei Erwachsenen oder bei diesen Trickfilmen wie Lion King, Jungle Book oder andere Sachen oder auch mal ein cooles Lachen über die Lippen. Aber das, wie du sagst, die Passion von früher ist gone. Und jetzt weiss ich das irgendwie wie remasteren und remaken. Und das geht einen ab, also respektive, es geht ab, das gut zu produzieren, aber das Remake-Zeug, das braucht es nicht. Disney, bitte hört auf, wenn ihr unseren Podcast hört, ihr könnt es lassen. Wir haben hier das Statement, Classics, schön für Kinder, geben wir Disney die neuen, nein.
Und wenn wir es jetzt noch ganz schnell könnte, auf ein Datum einfixieren, komme ich nochmal zurück, Mission Impossible 8 und Lilo & Stitch, wird beides am 23. Mai in den Kino aufwarten. Ich glaube, ihr habt jetzt klar rausgehört, welchen Film das wir nachher würden empfehlen. Ist klar, wenn ihr eher etwas mit den Kindern schauen wollt, ist Mission Impossible eher weniger etwas. Aber es gibt wahrscheinlich auch noch andere, bessere Filme im 25. Wo ihr auch mit den Kindern schauen könnt, ganz ehrlich.
Voilà. Und ich glaube, auch etwas Besseres als der nächste Film, der eigentlich auch wieder verspricht, weil es ist wirklich ein cooler Klassiker gesehen und dann bin ich noch jung gesehen, wo da der erste über die Leinwand gegangen ist.
Yes, es geht.
Wir reden nämlich vom legendären Karate Kid. Ey, der 80s Vibe hoch 10, oder?
Mhm.
Ich meine.
Auftragend polieren, du.
Auftragend polieren.
Genau. Aber Karate Kid ist ja nicht zum ersten Mal, da hat man ja schon mal mit dem Jaden Smith so ein bisschen ein Reboot versucht und jetzt holt man die ganz alten Kamellen nochmal führen. Jetzt holt man wirklich die ganz alten Kamellen nochmal führen. Das ist
Das ist schwierig. Und vor allem will man es ja verbinden, oder? Dass man eigentlich die Vibes und oder Hauptdarsteller, nämlich der Live Macchio, auch einbaut als Daniel Caruso und auch Bezug nimmt und jetzt kommt's, oder? Ein super Actionstar, den ich eigentlich früher, auch in den 80er, 90er und bis in die Neuzeit habe gefeiert, kommt er zu seinem Auftritt. Ich weiß nicht, ob er sich dort noch die Rente verdient. Wir reden vom Jackie Chan als Mr. Han. Und mein Herz blühtet ein bisschen, weil ich finde, das wird so ein Actionstar, selbst schauspielerisch, oder Jackie kann anders, wird ihm nicht gerecht. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen Paycheck. Und
es ist kein Paycheck Franchise. Und im Gegensatz zu Beverly Hills Cop, der letztes Jahr mit einem Remake ist aufgewartet, muss ich sagen, hier ist es jetzt ein 80er-Jahr-Reboot-Remake, oder wie man dem immer will sagen, wo man nochmal die alten Vibes aufregen will, was wahrscheinlich nicht wird funktionieren. Sage ich jetzt
das schon. Das wollte ich auch ein bisschen die Story weiterführen. Und das Problem ist, was ich auch noch ein bisschen habe, weil sich das Karate Kid nennt, hat sehr viel Kung-Fu-Attitude, oder? Das ist noch schräg, wenn man sich so im Martial Arts ein bisschen auskennt, ist ja der Jackie Chan der Vertreter eigentlich vom chinesischen Kung-Fu, Drunken Boxing oder anderen Styles. Und jetzt tut man ihn hier einfügen. Und ich finde darum das auch ein bisschen schräg. Also, dass man eigentlich die Chinese Vibes, die cool sind, verbindet mit dem Franchise von Karate Kid, wo Karate Kid Japanese Franchise wäre, oder? Und das ist ein kleines Durcheinander und da hat sich wirklich jemand einfach, sagen Sie es jetzt böse, das Regime im Namen bedient, oder? Ich glaube, das finde ich wirklich gut.
Wenn ihr
Das gibt mir nicht wirklich
unbedingt einen
viel
Gleichweg schauen wollt, am
Retro-Vibes.
30. Mai 25 könnt ihr euch im Kino davon überzeugen, ob ihr uns recht geben wollt oder doch einer anderen Meinung jetzt auferlegt. Dann gehen wir nahtlos weiter. Jetzt
Yes.
kommt wieder etwas, wo wir beide so ein bisschen unsicher wahrscheinlich sind. Ich tue das jetzt ein bisschen, ich bin noch nicht so hundertprozentig.
Ja.
Ein
Das Problem
weiterer,
ist, glaube
wir
ich,
haben es
spüre
vorher,
ich.
also ich muss es so sagen, Moment. Also wir haben ja jetzt mit dem Working Man vom Jason Statham, den haben wir jetzt schon abgeputzt. Dann gibt es ja noch einen zweiten Action, sag jetzt mal Martial Arts Action Serie, die ja da in den letzten Jahren richtig für Furore gesorgt hat. Und das ist natürlich alles rund um John Wick und um Keanu Reeves gewesen. Und aus dieser John Wick-Welt, schon länger angekündigt, wird jetzt ein Standalone-Film kommen, der The World of John Wick Ballerina heisst. Und wie der Name schon andeutet, steht diesmal nicht der John Wick alias Keanu Reeves im Mittelpunkt, sondern eine weibliche Darstellerin. Und darum, das wird hier die Ana de Armas sein, die ist nicht ganz unbekannt, die wird nach allen etwas sagen. Und sie spielt also jetzt hier eine Killerin in weiblicher Form aus dieser John Wick-Welt raus produziert. Und jetzt muss man aber auch sagen, das ist directed vom Len Wiseman und nicht mehr vom Stahelski, der für John Wick-Reihe zuständig war. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt den Trailer geschaut und so richtig abgeturnt bin ich nicht. Weil ich also dachte, oh, das ist wieder so eine weibliche Grab und so. Und verschiedene Filmkritiker, die sich auch schon zum Trailer ausgelassen in Vorschauen, sind ja sehr skeptisch. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte gleich wieder den Stahelski-Vibe und so das Feeling. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, hier macht man jetzt einfach nochmal das Gleiche in weiblicher Form, sondern ich glaube, dass das tatsächlich, vielleicht liege ich falsch, vom Grund vom Teil, das könnte etwas werden. Etwas, wo mich gut unterhalten. Das wird kein Oscar-Kandidat, aber das wird etwas, wo mich gut unterhalten. Was übrigens in der Post-Production und in der Production selber auch schon gesagt worden ist, der Chad Stahelski, hat sich reingemischt in die Produktion. Er ist nämlich mit dem Schnitt und mit der Nachbearbeitung vom Film nicht zufrieden gewesen und hat den Film nochmal kleine Szenen nachdrehen. Ich weiss, wir sind beide nachdrehkritisch. Und er hat sich auch wirklich nochmal in die Post-Production geschmissen, dass das die entsprechende Qualität soll haben. Ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, wir werden sehen.
Also jetzt, wenn du den Chad Stahelski erwähnst, oder er, der ja eigentlich selber auch Stuntman namentlich ist gesehen und sich dann eben mit einigen Sachen, Regie halber, auch mit der John Wick-Geschichte sehr stark befasst hat, er versteht das Handwerk, oder? Er versteht Kameraeinstellungen, er versteht auch Martial Arts und so als Stunt-Coordinator. Und das sieht man ja bei der John Wick-Reihen, oder? Dass das wirklich erstklassige Action ist, oder? Und wie du es sagst, hier bei Ballerina hoffen wir, dass er einen positiven Einfluss genommen hat. Ob das dann wirklich gelungen ist, bleiben wir noch ein bisschen skeptisch. Aber die Vibes vom Trailer versprechen schon etwas Cooles, oder? Aber wie du sagst, nicht nur gleich in gleich, sondern irgendwie probiert sie so ein bisschen tricky-mässig, glaube ich, ihre physische Unterlegenheit auch so ein bisschen auszuspielen mit kleine fiese Martial Arts Tricks oder ein bisschen Dirty Tricks, was sie macht, nennen oder mit der Guns. Und das ist eine gute Alternative zum John Wick selber, wo ja der Keanu Reeves hier noch einen Gastauftritt namentlich wird haben. Das sieht man ja auch schon im Trailer. Und was ich auch noch interessant finde, übrigens vor einer Nebenrolle, ist nämlich noch der Norman Reedus, der auch noch mitkommt und die Klassiker-Schauspieler von Ian McShane als Winston und leider verstorbene Hans Reddick wird anscheinend auch noch einen Auftritt haben. Also sie nehmen schon gut Bezug zu der Franchise. Jetzt hoffen wir, dass sie einfach das mal auch wieder cool in ein Action-Kino umgesetzt haben.
Da sind wir schon zum genau. Sommer innen, Ballerina, The World of John Wick wird am 6. Juni anlaufen, 2025. Dann wissen wir dann mehr. Da können wir uns selber davon überzeugen.
Yes.
Mitten im Sommer, ab in Zombie-Apokalypse heisst es jetzt. Aber, bevor jetzt alle tief durchschnaufen, oh nein, nicht Zombies. Sagen wir, Moment. Weil, das ist ein Danny Boyle-Film. Und Danny Boyle, das ist schliesslich jemand, der in diesem Bereich in der Vergangenheit brillieren hat können. Aber das mit dem Neuesten kann, der seit längerem angekündigt ist und was geplant war, werden wir dann sehen. Was sagen wir zu 28 Years Later?
Also ich sage jetzt mal, von diesen gefühlten 30 Trailern, die ich jetzt gerade in letzter Zeit habe durchgeschaut habe, bleibt mir der schon relativ hängen. Und das klingt jetzt wirklich komisch, weil es eben, wie du sagst, es ist wieder ein Zombie-Film. Aber, jetzt kommt ein grosses Aber. In der Tonalität und in den Bildern und in dem so ein bisschen verschrobenen Dark and Gritty innen, den der hat, und die Apokalypse, wie du sagst, Danny Boyle-Charakter hat, ein bisschen mit mehr Tiefgang wahrscheinlich und Charakterzeichnungen und Dramaturgie, habe ich das Gefühl, dass uns 28 Years Later gut überraschen könnte, sprich für die, die es noch nicht kennen. Und wir haben ja gesehen, dass die Vorgänger auch so super haben funktioniert, grösstenteils, gerade wegen den Charakteren und Charakterzeichnungen und die Reise, die sie durch die Apokalypse machen. Ich nehme jetzt ein bisschen einen komischen Serienbezug, nämlich zu Last of Us, weil Charakter einem interessieren. Und das sehe ich hier in dieser Apokalypse ähnlich. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, ein kleiner Fun-Fact vom Trailer, wo man jemanden so halb singend, eindringlich, so Portrait-mässig gehört reden.
Ja, mit dem Radio, die Radioübertragung. Oder
Dieser Wiener Radioübertragung tönt es dort nämlich so, weil das ganze Salz Spoken Poetry ist. Das ist noch so eine Randnotiz, ein Fun Fact, wo der Zustand von jemandem, der sich akut in einer kriegerischen Situation befindet, also das Wesen von einem Soldat im Krieg wiedergibt, das Poetry. Und das ist in den Anfangs 1900 geschrieben worden. Und wo das wiedergeben und hier eindringlich wiedergeben wird. Für all die es interessiert, können noch ein bisschen mehr recherchieren darüber. Ich will das da nicht ausgiebig erzählen. Und das zeigt auch, dass was der Trailer untermalt, eben genau durch das Poetry, die Dramaturgie von dem Krieg, von den Menschen, der stattfindet in der Apokalypse und das über den Überlebenskampf, also das Struggle. Und das klingt. Bild und Ton stimmt hier. Und vor allem, was ich auch cool finde, der Trailer verratet etwas, aber hier nicht zu viel.
Ja,
ich finde auch hier, sind die Bilder
ich hoffe, es stimmig. Kommt auch kein neue mehr. Sie sollen es gerade bei dem belassen. Das ist gut. Ich will gar nicht mehr wissen. Das passt.
Genau. Und das ist wirklich ein 2-Minuten-Trailer, der aber so gut abgemischt ist. Und genau das macht es eben auch noch aus, finde ich. Wenn man eben über Trailers redet, wie wir hier, dass ein Trailer nicht so lang, ein 3-Minuten-Trailer, 4-Minuten-Trailer, das muss nicht sein. Es muss einem gute Vibes geben, in einer kurzen Zeit. Und das schaffen Regisseure oder Leute, die das schneiden, in einer relativ kurzen Zeit on point. Ohne, dass man zu viel über den Inhalt nämlich verratet. Das macht für mich allgemein einen guten Trailer aus.
Vielleicht noch etwas zu der Darstellerin und Darsteller. Jodie Comer spielt mit, Aaron Taylor Johnson, der definitiv auf Wiedergutmachungstour langsam muss sein, nachdem er doch ein paar Grützen produziert hat. Ralph Fiennes, absolute Legende schon fast, oder nicht nur fast, sondern noch ganz, wird ebenfalls mit von der Partie sein. Und weitere, also dort erwartet uns, glaube ich, ein Sommerhighlight ab dem 20.06.25 bei uns im Kino. 28 Years Later, ich bin gespannt, wird ein Sommer-Zombie-Film.
Yes.
Jetzt geht's
weiter. Jetzt geht's weiter. Und jetzt kommen wir zu doch einem recht strittigen Thema, ob es jetzt das wieder braucht oder ob man da auf dem richtigen Weg ist. Wir reden hier nämlich von einem Reboot, von einem Comic-Franchise. Mephisto, brauchen wir die? Brauchen wir wieder einen neuen Superman? Schwierige Frage.
Brauchen wir einen neuen Superman? Das hat sich, glaube ich, diese Frage hat sich auch der James Gunn gestellt. Er hat gesagt, ja, der James Gunn, der ja eigentlich aus dem, nicht, ich sage jetzt mal, aus der Marvel-Welt ist gekommen und der eigentlich die Ruhe rumgerissen hat mit den Guardians of the Galaxy unter anderem und hat dann so ein bisschen die Zeiten gewechselt. Du bist jetzt der neue DC-Chef, wenn man das so sagen will, und versucht echt das DC-Universe wieder zu beleben. Und das macht er mit seinem ersten grossen Solo-Release, wo eben der neue Superman-Reboot ist. Ich habe sowieso schon mal ein Problem. Der Superman ist in der Comicwelt eine Figur, die mich wahnsinnig nicht interessiert. Eine Figur, die ich extrem langweilig finde. Eine Figur, die für mich auch immer schon in den Comics einfach viel zu mächtig war. Ein fast unzerstörbarer Charakter. Das hat mich extrem uninspiriert, gedacht, schon als Kind. Und darum bin ich nie ein Superman-Fan gsi. Mir hat das nie etwas gesagt. Und ich weiss nicht, ob ich jetzt auf das gewartet habe. Und ich weiss auch nicht, ob ich auf einen James Gunn Superman gewartet habe. Das ist so ein bisschen das, was man jetzt aus dem ersten langen Trailer, der seit wenigen Wochen online ist, zum neuen Superman kann sagen. Es wird ein James Gunn-Film. Er wird eine James Gunn-Tonalität haben. Er wird sehr, sehr nah an den Comics sein. Weil der James Gunn selber ein Comic-Fan ist. Und das sieht man auch. Und das ist auch typisch ihn. Das weiss man aus anderen Produktionen, Suicide Squad und, und. Also er hat eine gewisse Art, auch bei den Guardians schon, wo er sagt, hey, meine Filme sind comic-esque. Und das wird auch wieder die Lagerspalte, glaube ich. Und ich weiss einfach nicht, ob der Zuschauer, der nicht in der Comicwelt daheim ist, von so einem Film abgeholt wird. Und ich weiss auch nicht, ob die Welt generell auf einen Superman gewartet hat. Wie siehst du es da?
Ja, also das von meinem uninteressanten Charakter, ich denke auch, ein Charakter ist so interessant, so gut, wie man ihn schreibt. Ich
Absolut.
Denke jetzt, ein Superman ist sicher nicht gerade prädestiniert, nur für einfache, gute Geschichten zu schreiben, sondern wir müssen dort ein bisschen mega graben, für dass man das gut kann ausschmücken kann. Ein Superheld, der fast unantastbar ist, aber gleich in Gewissensbissen kommt und so. Also da braucht man jemanden, der das Charakterdesign vom Superman ein bisschen in eine andere Perspektive würde geben, was ich jetzt dem James Gunn hier nicht zutraue. Wie du sagst, er wird sehr halt auf comichafte Darstellung, das sieht man im Trailer. Die ganzen Bösewichte sind fast eins zu eins aus den Comic-Adaptionen übergenommen worden.
Also auch vor allem in ihrem Look.
Zum Teil,
ja, ja, genau.
Ja, im Look-like, oder wie du sagst, fast so ein bisschen für mich, manchmal so ein leichter Trash-Faktor, den ich auch ein bisschen spüre mit diesem Trailer. Und aber zum ersten Mal zum Beispiel auch sein Hund vorkommt, der Crypto, wie du sagst, er ist sehr verliebt in das Comic-hafte. Aber ob es dann in der Endabrechnung, in der Tonalität, gut aufgeht. Es gibt auch schon Memes über den Trailer. Und ich finde, ich traue ihm es ehrlich gesagt auch nicht gerade so zu. Wie du sagst, der Witz von Guardians, von Marvel, der ist aufgegangen. Aber dass er sich jetzt bei DC mit Man of Steel alias Superman hier zu einem Reboot aushält, ich glaube, ich bin auch nicht dabei. Aber ich sage, der Superman an sich als Figur hat Potenzial. Viele Comicfiguren haben Potenzial. Meistens scheitert es einfach an der Umsetzung. Und das wird wahrscheinlich leider hier der James Gunn auch. Vor allem, du hast einen Netflix-Look-like gesagt. Hier spüre ich wieder den ein trashig DC-Look-like. Und da kommen sie auch nicht ganz draus raus. Oder auch im CGI wieder. Ich sehe hier CGI teilweise im Okay-Bereich. Und dann plötzlich sehe ich ein paar Szenen, wo ich denke, mein Gott, das wirkt jetzt wirklich wie in 10 anderen Filmen, die wir schon haben gesehen. Auch bei Aquaman, wo so ein bisschen glossy, glittering und aber gleich wieder trashy wird. Relativ schade. Also ihr seht, wir beide haben hier grosse Skepsis, glaube ich.
Das ist richtig. Ja, da könnt ihr euch davon überzeugen, ab dem 11. Juli 2025 läuft der bei uns im Kino an. Er wird also der sogenannte Sommerblockbuster. Ich bin gespannt. Ich werde ihn sicher gleich schauen und dann mir ein eigenes Bild machen. Und jetzt, ab jetzt, haben wir noch ein paar Trailer-Filmankündigungen, die noch kein so offizielles Release-Datum in der Schweiz haben. Darum gehen wir dort ein bisschen schneller durch und werden sicher später im Verlauf des Jahres noch mal ein bisschen näher auf die Filme eingehen. Tommy, was erwartet uns noch so in diesem Jahr? Was war da noch an Trailer rum und Ankündigungen?
Ein Trailer, der da auch noch aufgepoppt ist, ist der Return. Und ich finde hier mit einem sehr charismatischen und ultra guten Hauptdarsteller, nämlich Ralph Fiennes, der den Odysseus verkörpert. Also es trifft hier, glaube ich, so ein bisschen Mystik, Mythologie, griechische, auf so ein bisschen Realität-Vibes. Oder? Das ist so ein bisschen, was man kann sagen. Und er, der eigentlich zurückkommt als Odysseus, und sich hier wieder im Königshaus zurechtfinden und eigentlich mit Verbindungen zum Trojanischen Reich, die hier gezogen werden, oder? Und er eigentlich gering geschätzt wird. Und der Fiennes, also das Zeus, er ist ein Charakterdarsteller, du traust ihm zu. Und hier führt die Regie Umberto Pasolini. Denke, ich habe gute Vibes gespürt. Also er ist ja mega stählen. Also er hat sich irgendwie auch für den Film auch...
Ja, für sein Alter vor allem.
Für sein Alter, also ja, das Wahnsinn, ist Wahnsinn, ja. Oder? Ja. Also wenn er sich wirklich so gestellt hat, das ist ja beispiellos.
Der Voldemort auf Ding, auf Steroid oder so. Nein, Spass. Ja. Aber ja, nein, also der Trailer sieht interessant aus, etwas Spezielles, etwas... Eigens, was so ein bisschen für sich steht auch das Jahr in der China-Landschaft, glaube ich auch, von der grösseren Produktion. Also, wir werden es sehen, ja.
Ja, lassen wir uns mal überraschen.
Nein, noch einen Tipp, das Jahr, wo ich ein ganz gutes Gefühl habe, wo in Amerika schon angelaufen ist, aber noch bei uns noch leider kein Release hat. Im Dezember ist der, vom letzten Jahr ist der bereits in Amerika angelaufen, nämlich die Order. Hast du den Trailer auch gesehen?
Die Order, den habe ich gesehen, der hat mich auch gecatcht, weil die Order spricht, glaube ich, wieder mal so ein bisschen ein Crime-Drama. Und ich sehe halt auch gerne Jude Law.
Ja, das ist halt auch Jude etwas, Law ist, finde, ja, absolut.
Ist ein charismatischer Schauspieler.
Absolut. Der kann wirklich von Rom-Coms bis ernste Rollen, bis eben Charakterrollen. Er kann auch wirklich auch in solchen Filmen zeigen, was er kann. Und ich habe wirklich ein gutes Gefühl und an seiner Seite wirklich eine richtige Schauspielerie, die überzeugen kann. Der Nicholas Holt, den sehen wir aktuell gerade bei Nosferatu. Könnt ihr ihn bewundern. Der Ty Sheridan, der aufstrebend ist, immer noch. Junice Simulet und Alison Oliver oder Mark Maron in weiteren Rollen. Also, das ist ein Film, der so einen Cop-Thriller, der so ein bisschen dreckig, Strasse, aber gleichzeitig auch so einen eigenen Look hat, einen eigenen also Vibe. Ist so ein
Ku Klux Klan, kann man sagen, richtig, wo da so ein bisschen angeteasert wird, natürlich mit der Entstehung vom Klan auch ein bisschen, glaube ich, verwoben ist. Und das zuerst so für, wie du sagst, Street Crime fährt es ein bisschen an, oder? Wo sie dann so investigativ dem allem hin nachgehen, oder? Weil Jude Law als Detective, als Agent, dem dann so nachsteigt. Aber es ist auch sehr Handmade, ein Handmade-Thriller. Und das verspricht doch, wie du sagst, neben bei dieser Schauspielerei ein gutes Machwerk, oder? Also beim Cast, wo man ein bisschen mehr dran hat.
Das stimmt, ja.
An Schaden.
Ja, die Order, noch kein Veröffentlichungsdatum, wir werden dranbleiben. Dann wird es für mich ein bisschen hart, weil wir sind... Nein, für uns beide. Wir haben ja eigentlich jemanden, den wir schätzen in der Vergangenheit mit dem Alex Garland, der auch 2025 mit einem neuen Film aufstrebt. Und der Alex Garland wird 2025 mit Warfare einen neuen Film bringen. Unter anderem zusammen mit dem Ray Mendoza. Was sind deine Gefühle zum neuen Alex Garland-Film?
Mist, das ist ja wieder eine A24-Production, also ein Studio, das mir eigentlich sehr gut gefällt und liegt, wo eigentlich sozial und psychologisch tiefschürfendere Themen aufgreift. Hier ist es wieder ein Navy SEAL-Thema im Irak-Krieg, wo aber sehr authentisch und glaube sogar in Real-Time gedreht wird. Also man ist hier direkt bei diesen Soldaten im Einsatz dabei. Einfach, was mir ein bisschen schwierig dünkt, und ich habe so Vibes bekommen von so ein bisschen wieder dem Patriotismus, ein bisschen pathetisch wirkende Sachen. Mhm. Und ich hoffe, dass da die Dramaturgie nicht untergeht. Also auch da hier bei aller Liebe von den American Soldiers, ich weiß nicht, ob der Alex Garland oder Mendoza so weit gehen, als in diesem Drama innen, dass sich das auch so entwickelt. Also das ist jetzt ein klassischer, es wird nicht ein Antikriegsfilm, habe ich das Gefühl.
Ja, es wirkt zumindest zu sehr, nicht so. Ja.
Nein.
Basiert ja auf Erzählungen von einem echten Einsatz. Der war auch Berater, der Soldat, der diesen Einsatz überlebt hat. Und ich bin gespannt, was das wird werden. Ich weiss, dass der Alex Garland gute Filme machen kann. Also, es ist absolut etwas, das überzeugen kann. Aber im Trailer, muss ich sagen, gehe ich mit der Einigung. Ich bekomme schon so ein bisschen 0815 American War Movie Vibes, um es so ein bisschen plakativ zu sagen.
Ja, eben das Patrioten-Element, oder? Weil begreifen aus amerikanischer Sicht gewisse Sachen schon. Aber dass man sich auch eben kritisch darf äußern, auch als Regisseur, auch in heutiger Zeit, vielleicht auch zu dem Ganzen, wie kritisch das der Film wird, an dem würde ich ihn jetzt persönlich messen. Oder wie er mit dieser Traumatisierung der Soldaten dort umgeht in solchen Einsätzen und vielleicht auch die Folgen dieser Traumatisierung nennen, widerspiegelt. Oder? Und nicht nur, wie du es vielleicht sagst, so plakativ der Hero-Aspekt. Oder? Und daran wird man wahrscheinlich ihn und das Werk Warfare zumindest gemessen. Also, da spüre ich dich ja ähnlich.
Das ist richtig. Ja, jetzt geht es auf Irland, hä? Oder wie hast du es? Die Irish, ja. Da sind wir schon fast am Schluss. Und dann noch mit etwas Heimatbehaftetem, in Anführungs- und Schlusszeichen, werden wir unsere Show heute schliessen.
Ab ins Heimatli.
Ab zurück in die Heimat. Aber bevor wir in die Heimat gehen, haben wir noch etwas Irisches von Inseln, und zwar Bring Them Down. Was erwartet uns bei Bring Them Down, Tommy?
Ja, das ist eine irische Hirtenfamilie, wo so Kampf, wie soll ich sagen, Feindseligkeiten, Streitereien, Rivalitäten mit anderen um sich umgebenden Bauern haben. Also es ist so ein Zwist auf irischer Seite, wo sich da die Fetzen fliegen, und wie wir es wissen, kann das manchmal sehr unschön enden, selbst auf einer schönen Insel wie Irland. Und der Trailer verspricht das eigentlich auch. Also es wird wirklich auch dreckig und auch strupp emotional. Und das versprechen ja eigentlich auch gewisse Hauptdarsteller.
Absolut.
Der Barry Keoghan als Jack, Christopher Abgott. Also da gibt es wirklich Serien, die hier sicher Who is Who sind oder Laura gute Jane Schauspieler Noon, sind. Ja. Genau.
Sorry. Also, nein, alles gut. Ich muss sagen, der Trailer huckt mich ein bisschen. Finde ich das so etwas unverbraucht. So eine Fäden zwischen Schafbauern in Irland ist jetzt auch nicht das Filmthema, das ich schon 20'000 Mal gesehen habe. Also das ist jetzt wirklich etwas, wo ich sage, das könnte mich jetzt noch als kleine Produktion, als Charakterproduktion das Jahr auch ein bisschen ins Kino locken. Sagen wir es mal so.
Das Einzige, was ich auch da wieder anmerken muss, und das finde ich einerseits schade, andererum passt er wirklich sehr gut in das rein, ist nämlich der Barry Keoghan in dieser Rolle, weißt du, immer als so verschrubbten.
Er ist so, ein bisschen Typecasting.
Jugendlicher, ja, ja. Typecasting, oder? In seiner Rolle drin, so ein bisschen minder intelligent wirkend, wo nicht immer alles auf die Reihen überkommt und dann so eskalierend in gewissen Szenen. Aber das spielt er dann halt wirklich extrem gut. Und das macht er hier auch wieder, oder? Wo er den Jack verkörpert, und im Trailer sieht man das schon so ein bisschen, was sich anbahnt, oder? Weil er frustriert ist und so. Und das hat man schon bei Banshees of Inisherin gesehen und so. Also, wo er eben so, wie du sagst, so ein bisschen typecast ist. Aber nichtsdestotrotz, ich will das hier gar nicht erst in Frage stellen, weil, du sagst es, es könnte echt abgehen. Und als Drama-Thriller könnte es wirklich gut funktionieren.
Ja, wir bleiben dran. Sobald wir das Release kennen, werden wir natürlich euch wieder updaten. Bring Them Down ist also auch bereits angekündigt. Und jetzt kommen wir also zum vorerst, das letzte, ein bisschen zurück in Thema.
Ins Heimat.
Nein, Spass beiseite. Da tatsächlich gibt es jetzt also einen neuen Wilhelm Tell-Film. Und bevor ihr jetzt zurückschreckt, nein, es ist keine SRF-Produktion, so viel kann ich schon mal sagen. Und zwar hat man sich jetzt tatsächlich auch von einem grösseren Studio dem Stoff angenommen, warum auch immer. Das wird jetzt schon ein veritabler Flop an der Kinokasse, weil ganz ehrlich, die Geschichte interessiert doch außerhalb der Schweiz niemand. Und warum, dass man jetzt das sich als Vorbild hat genommen, um eine grosse Historienproduktion daraus zu machen, das bleibt immer das Geheimnis. Und zwar ist das Screenplay und Regie beim Nick Hamm. Und ja, das ist, ich bin gespannt, was jetzt da kommt. Aber der Trailer kann man sich bereits anschauen, Wilhelm Tell. So ein bisschen in der Aufmachung wie damals bei der Robin Hood-Verfilmung. So den Vibe habe ich beim Trailer ein bisschen bekommen. Und durch diese hohle Gasse muss er kommen, oder eher nicht? Oder wie siehst du es, Tommy?
Ja, schon ein paar. Also ich weiß auch nicht, wie gut, dass da die Amerikaner so eine Filmumsetzung von Schweiz gestalten um das Mysterium oder die Saga Wilhelm Tell. Und was ich noch krass fand, ist, dass hier der Ben Kingsley sogar eine Rolle bekleidet.
Das, wobei der ja jetzt auch nicht abgeneigt war, in Trash-Filmen mitspielen in den letzten Jahren.
Nein, muss man gar sagen. Nicht mehr. Wie du sagst, das ist schon wieder so ein Paycheck-Thing. Also, ich finde das auch wieder so ein bisschen schwierig halt, wenn wir das jetzt auf dieser Seite beleuchten. Aber nein, der wird den Film auch nicht retten. Also, ich habe das Gefühl, das wird, wie du sagst, ein veritabler Flop. Ich glaube, die Amerikaner können das nicht wirklich gut umsetzen. Ich denke, wenn man das jetzt auf britischer Seite mal hat probiert, ein bisschen mit schwarzhumoristisch oder ein bisschen dirtier, ein bisschen grässer, dann hätte das können funktionieren, aber ich denke jetzt auf US-amerikanischer Seite.
Ja, man will halt so eine, aber wie gesagt, man will so eine Russell Crowe-mäßige Neuadaption wie damals bei Robin Hood, und das ist ja dort schon nicht gelungen. Nachdem die Amerikaner ja bereits eine erste Robin Hood Neuverfilmung gemacht haben mit dem Kevin Costner, das ist ja legendär, die kennen wir alle. Und hier versucht man so ein bisschen in diesem Fahrwasser auf einer Braveheart-mässig, wo man da so eine Geschichte auftut. Das Problem ist, dass die Geschichte einfach nicht die internationale Strahlkraft wie all die anderen Vorbilder, die ich gerade genannt habe, einfach nicht hat, weil die Sage um Wilhelm Tell, ganz ehrlich, die interessiert außerhalb von Schweiz einfach niemand. Das ist einfach Fakt und ist trotzdem lustig, dass das Studio für so etwas greenlightet und das und da auch ein bisschen Budget spricht. Ich meine, der wird auch mehr als 10 Millionen gekostet haben. Und für das finde ich es noch spannend, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da haben wir wieder mal zumindest eine Sage, die irgendwie die Schweiz betrifft, in einem Film verwurschtelt. Wenn auch nicht auch erfolgreich.
Anscheinend ein kleiner Fun Fact ist, dass dort drei Orte wirklich auch zum Teil in der Schweiz stattgefunden haben.
Das habe ich
gelesen. Zumindest dort haben sie sich wahrscheinlich noch eine Authentizität rausgeholt. Ja. Dabei bleibt es wohl. Jo.
Ja, so ist jetzt. Das. Und jetzt haben wir also geschlossen mit der Trailer- und Vorschau-Show auf das 2025. Und ja, das ist nicht abgeschlossen. Wir werden sicher auch nochmal schauen, was wird da so an Serienproduktion aufgefahren im 25. Wir werden die Lücken auch noch schliessen, wenn dann noch ein bisschen mehr bekannt gegeben wird und noch ein bisschen mehr Datum rausgehauen werden und die Produktion auch nochmal klar auch, ich sage jetzt mal, ins Jahr hinein geplant werden und dann wird es sicher nochmal eine weitere Folge geben. Aber jetzt habt ihr doch schon mal ein bisschen hören, was im 25 auf uns zurollt und was man schon in Bildern ein bisschen sich einen ersten Eindruck davon verschaffen kann. Es sieht spannend aus im Kinojahr, oder was hast du für ein Gefühl?
Ja, ich habe natürlich ein gemischtes Gefühl. Wir haben ja schon hier, wie gesagt, ein paar Sachen angekündigt, die wahrscheinlich eher in Richtung Flops werden gehen. Durchaus aber gestreut ein paar Highlights uns werden können beglücken dieses Jahr. Ich hoffe, im zweiten Halbjahr wird das auch noch stärker noch aufpoppen. Gewisse Sachen sind ja noch in der Post-Production oder in der Production drin. Und ja, ich glaube, wir können gespannt sein, was uns da noch wird erwarten. Wie gesagt, ich bin guter Dinge, dass es sicher ein paar sehr coole Genrefilme auch geben kann. Ja.
Absolut. Und was noch wird auf uns zurückgehört, gehört zum einem späteren Zeitpunkt. In dem Sinn sagen wir schon mal Tschüss mit der Trailer-Show und verabschieden uns. Und wir hören uns beim nächsten Mal im Schaumal-Podcast. Ich gehe raus. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Wintertage. Tschüss zusammen.
Hey, einen schönen zusammen. Ich wünsche euch bis zur nächsten Folge alles Gute. Genießt es im Kino oder draussen. Tschüss zusammen.